Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Malstrom-Komplex.
Ich bin Paul.
Ich bin Andy.
Ich bin der Dennis.
Und ich bin Grabowski.
Und einen schönen guten Abend. Wir hängen hier ab und wie ihr vielleicht an der eingehenden Vorstellungsrunde bemerkt habt, haben wir heute Paul dabei und nicht Nico und nicht Santa. Hi Paul.
Moin.
Wir kennen uns, weil du Zuhörer bist oder warst.
Ja, genau.
Und um die Qualität wieder ein bisschen aufzuwerten, bist du heute selbst mal dabei.
Ja.
Sehr schön.
Das geht so nicht weiter.
Was?
Wir haben den Pfad verlassen oder den Faden verloren.
Wir haben den Faden verloren. Du bist auch total im Butt-Up-Fieber und baust Tiger Claws und du baust Howling Griffins jetzt bald, du baust Raptors, du baust Red Scorpions. Du bist da an vorderster Front dabei und das alles könnt ihr bewundern auf Instagram, wenn ihr nach dem Handle The Unknown Fear sucht. Wir werden das auf jeden Fall in die Shownotes packen und ihr bewundert auch Pauls Arbeiten dann in der Slideshow. Das habt ihr bestimmt eh schon ein paar Mal getan, weil wir ihn schon öfters mal da drin hatten, glaube ich, oder?
Ja. Ja.
Kommt ab und zu mal vor. Genau, wunderschöne Sachen, toll fotografiert, tolles Setup.
Ich find, war für mich rein optisch auch echt ein Highlight bei unserem Berlin-Trip. Berlin, meine Güte, oh Gott, nein. Bei unserem Nottingham-Trip.
Ja, da warst du
war ein sau gut aussehendes Team, wo alle wirklich Angst vor hatten.
Danke, danke.
Ungefähr genauso viel Angst, wie wenn Merlin mit seinem Sohn zum Vietnamesen geht.
Der Vietnamese Angst, ne? Oder hatten wir
alle, ich hatte auch Angst wegen der eigenen Scham, weil ich dachte, die frisst mich auf.
Die Scham ist
ja, ich hatte Angst zu essen danach.
Ich wollte ja eigentlich diese Spezialität des Hauses nehmen, diese
Kugelfischplatte.
Dann habe ich mich nicht mehr getraut, weil ich mir dachte, okay, jetzt kannst du die echt nicht mehr nehmen, weil. Ja.
Sehr schön. Ja, wir kommen direkt zum Butt-Up Progress. Haben wir gerade schon drüber geredet, was du so machst, Paul, aber hau doch mal raus. Was hast du denn gerade so in den letzten Tagen oder Wochen getan?
Ja, genau, in den letzten Tagen habe ich tatsächlich mein Red Scorpions Team soweit fertig gemacht, die letzten Decals angebracht. Vielen Dank an Tom an dieser Stelle, der hat mir Microset und Microsoul gegeben. Das funktioniert echt wunderbar.
Den habe ich übrigens eben gesehen, als ich hier zu Grabowski gefahren bin, weil er mit so einer ganzen Horde von rebellischen Jugendlichen vom Fischmarkt Richtung Reeperbahn gelaufen ist.
Rebellischen Jugendlichen?
Ja, das sind doch so.
Hat die alle Lederjacken?
Ja, das sind so Jugendgangs. So, die sahen alle aus wie John Travolta in Grease.
Die waren auch in der Tasche. Schießen waren die alle, ne? Mhm. Okay, cool.
Die hatten so Butterflies, wo aber ein Kamm drin ist.
Ah, okay. Du tanzt immer so vorweg, so als Vortänzer immer so mit Armbrust angerissen. Zum Musical-mäßig wahrscheinlich, ne?
Ja, genau so war das.
Cool. So habe ich mir Hamburg auch vorgestellt.
So ist es hier überall.
Ja.
Singen auch alle. Ja. Deswegen ist ja auch die Musical-Hauptstadt. Es liegt nicht an den Musicals, die hier ansässig sind, sondern an den rebellischen Jugendgangs.
Das schlägt sich auch auf alles und jeden Lieder. Denken wir zum Beispiel an das geile Intro, was André eingesungen hat für die Gaming-Folge.
Ja, das war auch qualitativ sehr hochwertig.
Ja, ich fand schon. Ne?
Ja, Paul, wir wollen nicht so viel über mich und meine Gesangskünste reden.
Ach, sonst habe ich auch gar nicht so viel gemacht. Ich musste jetzt nur noch das Plasma-OSL anmalen und dann bin ich endlich fertig mit denen. Und dann kommen wir als nächstes Holding Griffins, denke ich mal. Hat mir der Grabowski heute noch
bitte gegeben, genau. Ich habe dir eben noch Schulterpanzer gegeben.
Ich habe dir eben noch gegeben. Bombe gegeben.
Loch gegeben einfach. So.
Einfach Loch gegeben. Aua. Nee, USL Plasma wollte ich eben gerade sagen. Das ist immer das, wo ich mir immer in die Hose scheiße. Ich denke mir so, ey geil, fertig angemalt, jetzt machst du noch gerade die Plasmaknarre. Oder ich stelle die erstmal 3 Monate beiseite und mache irgendwas anderes.
Ja, das ist halt auch das Letzte und damit kann man halt auch alles versauen, was man vorher gemacht hat.
Ich traue mich da irgendwie nicht so richtig ran. Nico macht das immer total geil, finde ich, mit seiner Airbrush so. Das sieht mir echt ganz cool aus. Aber ich meine, ich habe ja auch eine. Und ich denke mir so, ja, probierst du das mal. Aber es kommt nie dazu, dass ich mal einfach so eine olle Plasma-Knifte fertig mache, nur zum Probieren, sondern das fertige Modell da. Und dann denke, also André und ich, wir kennen ja jemanden, der wollte mal seine seine Death Guard Miniaturen versiegeln. Hat aber aus Versehen nicht die Dose mit der Versiegelung genommen, sondern den Lack. Also den Farblack.
Ja, grau. Mechanikum.
Oh mein Gott.
Einmal schön rübergenebelt über den ganzen Trupp.
Und die sahen jetzt nicht schlecht aus vorher.
Ja, bei Death Guard kann es aber auch klappen, ne?
Und das war einfach, ja, genau.
Und aber genau, aber
das kommt von meinem inneren Auge ab.
Aber ich meine, ich glaze ja meine ganzen Plasma-Effekte und so OSL immer, ne? Und mit dem Glazen, das verzeiht doch so viel. Und gerade weil es ja relativ nass und flüssig ist, kannst du doch immer noch mal irgendwie im Zweifelsfall, das hat jetzt nicht geklappt, tupfe ich mal schnell weg oder irgendwie.
Ja, so. Ich habe das ja letztes Mal bei meinen Fire Angels Kill Team gemacht. Da bin ich ja noch genervt von wegen so, hey, wie machst du das denn? Du hast es mir kurz erklärt. Und da habe ich es probiert und eigentlich bin ich damit ganz zufrieden, aber.
Ach, doch, gut geklappt.
Man kann das auch gut trocken müssen, auf jeden Fall.
Ja, das geht auch. Also. Absolut. Naja, Grabowski, was hast du denn so gemacht?
Ich habe die Spielplatte, unsere Kill-Team-Spielplatte von Köln, fertig gemacht.
Ich habe auch eine fertig gemacht.
Geil.
Ja.
Und.
Was?
Die klebt aber
noch ein bisschen. Die klebt noch ein bisschen, das stimmt.
Die klebt ein bisschen. Die Relaisstation für Köln steht, die ist jetzt fertig. Die muss man die Antenne abknipsen, Loch einbohren und dann durch eine Büroklammer setzen oder so. Danke dieser Stelle an Paul. Ja, weil bei der Hobbyrunde jetzt beim Zocken letztens habe ich dann noch vergebens nach Sekundenkleber gefragt und Paul sagte dann, hey, ich würde das ja durch Metallstäbchen ersetzen.
Ja, was total geil auch geht, ist von so einem dicken Straßenbesen eine Borste zu nehmen, weil die bleibt halt auch flexibel.
Da habe ich tatsächlich
nachgeguckt. So habe ich die Antennen von meinem DevCorp
funkeln. Danach habe ich tatsächlich geguckt, weil ich direkt an deine weißen Worte denken musste, aber diese Borste ist zu dünn.
Und dann nimmst du irgendeine andere Gummistange. Gibt ja genug irgendwie.
Ihr habt ja genug davon zu Hause.
Ja, oder so ein Kabel, ne? Geht auch gut. Ja,
ein Kabel, aber das verbiegt halt auch. Geil ist halt was immer in die ursprüngliche Form zurückschwingt.
Ja, stimmt.
Ja, wenn ich mal was sehe, was immer in die ursprüngliche Form zurückschwingt, dann sage ich dir Bescheid.
Und kratze sich dabei im Schritt. Das ist echt gut. Das habe ich gemacht und ich baue gerade ein Tiger Claws Kill Team.
Mm, auch schön.
Das ist das.
Cool. Dennis, sag noch mal.
Und du hast doch noch diesen verdammt fantastischen, ja, das müssen wir noch kurz mit reinnehmen, oder? Diesen verdammt fantastischen Tech Marine gebaut.
Woher weißt du das denn etwa, weil wir die letzte Aufnahme dieser Folge verkackt haben und das erst nach 15 Minuten gemerkt haben?
Stimmt, da war ja was.
Mist.
Ich habe noch den einen Named Character für die Astral Claws, für meine Astral Claws Armee gebaut. Und zwar den Tech Marine Valtech. Und Valtex. Und habe
Valtex klingt polnisch.
Gebaut und auf Basis von einem Forge World Modell, von einem relativ alten, was ich dann mit Tortuga Bay Beinen auf und so ein bisschen Plastikschrott noch quasi auf True Scale Format gebracht habe. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, wenn wir den mal in irgendeiner Folge mit behandeln werden, weil der hat es mir echt angetan. Durch Zufall bin ich drüber gestolpert und dachte mir dann, geil, den muss ich irgendwie bauen als Anführer für meine Armee, weil du, Dennis, hast ja schon so einen Huron gebastelt, ne?
Den einen oder anderen.
Den einen oder anderen, genau. Erzähl mal.
Das ist auch eine perfekte Überleitung zu dem Butter Progress.
Perfekt. Genau, also wie der weise Nils schon gedroppt hat, habe ich beide Hurons gebaut, und zwar einmal Luft-Huron im Sonntags-Outfit und dann einmal seine Twitter-Persona Huron Blackheart. Das hat großen Spaß gemacht. Ich war jetzt im Urlaub gewesen für eine Woche, habe die dann da beide bemalt, beziehungsweise fertig bemalt, bei sehr schlechtem Licht. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie viel wert gutes Licht ist, weil morgens früh, mittags, wenn ich mal drauf geguckt habe, unter Sonnenlicht, sahen die ganz anders aus als nachts unter der Grubenlampe. Aber
also selbst überraschen, das ist aber auch eigentlich ein schönes Lebensmotto, oder?
Ja. Nachts sind alle Katzen grau. Jetzt sind
meine Modelle mit dem Textmarker angemalt. Ich habe sie gesagt, aber du wolltest nicht.
Ja, ist wirklich. Das ist immer wieder ein völlig unterschätzter Hobby-Tipp. Ey, kauft euch eine gute Lampe. So wichtig.
Gar nicht
muss
so
nicht teuer sein.
Ne? Also das ist auch halt echt so, ne? So Tageslichtlampe und so. Super.
Weise Worte.
Gibt es auch bei eBay Kleinanzeigen oder jetzt neu nur Kleinanzeigen. Gibt es tatsächlich für ein Appel und ein Ei immer mal so eine schöne Lampe.
Sogar unter 20 Euro oder so.
Ja.
Dann hast du was richtig Gutes. Also.
Ja, also einmal den Luft-Huron bestehend aus dem alten Huron-Modell von Forgeworld, der im Prinzip aus richtig geilen Bits besteht und einem winzig kleinen Körper. Phänomenale kosmische Kräfte, winzig kleiner Lebensraum sozusagen. Und dem habe ich halt den Körper von dem neuen Terminator Captain gegeben. Und das hat wirklich zusammengepasst wie Arsch auf Eimer. Sehr, sehr, sehr einfacher Kitbash mit gar nicht so viel Green Stuff zum Füllen. Mal ganz angenehm. Und dann habe ich aus mittlerweile knapp 2 Jahren einen Huron Blackheart gebaut, lore-konform, in Terminator-Rüstung, nicht in Servo-Rüstung. Und das war sehr, sehr, sehr viel Arbeit mit Green Stuff. Habe ich auch sehr viel bei gelernt. Das war echt cool. Und habe den halt auch bemalt und habe noch ein bisschen Zeit gehabt, endlich diesen, wie hieß er noch? Den von Inquisitor aus diesem
Bruder Artemis.
Bruder Artemis. Den habe ich
das
mal
klingt, für das klingt, und das klingt wie ein richtig geiler Club irgendwo so am Stadtrand.
Badehaus Artemis.
Badehaus Artemis.
Oder Artemis Lounge.
Sauna Club. Sauna Club Artemis.
Gentleman's Club.
Ah ja, Gentleman's Club geht auch immer.
Habe ich auf jeden Fall mal für ein Appel und ein Ei auf eBay geschossen. Aber wirklich, ich glaube, der hat irgendwie 20 Euro gekostet oder sowas. Ne? Und auf den ersten Blick dachte ich so, boah, richtiger Schnapper. War auch ein richtiger Schnapper, aber irgendein Irrer hatte den halt zu einem Space Wolf umgebaut. Und dann habe ich den ganzen Hundescheiß darunter geschnippelt und hab einen Marine Errant draus gebastelt. Und der ist gerade in Arbeit. Ich glaube nicht, dass ich das jemals spielen werde in dem Maßstab, aber der kommt dann halt, sobald er dann fertig bemalt ist, in die Vitrine. Dann hat meine Frau was Neues, worüber sie sich freuen kann, wenn es da rumsteht. Und das war mein bisheriger Butter-Progress. Plus ein wenig Kritzelei, was ich dir dann halt auch immer wieder rübergeschickt habe, Andy.
Da bin ich auch mega dankbar für, weil ich mache gerade das kleine Kampagnenheftchen für unser Köln-Event und sitzt da wirklich quasi jede freie, ruhige Minute dran. Da hast du mir ein paar Artworks zukommen lassen, malst doch extra noch dafür wieder Sachen und das lässt das Ganze auf jeden Fall 1000-mal besser aussehen, als wenn ich das alleine machen würde. Ist auf jeden Fall in Arbeit, aber ich sehe noch nicht wirklich ein Ende und das bestimmt gerade auch meinen Butter-Progress total. Außer dass ich nebenbei noch diese Dschungelplatte fertig gebaut habe, aber.
Die du eben erwähnt hast.
Ja. Genau. Nö, das war eigentlich mein Butter-Progress. Ich bin voll in diesem ganzen Köln-Event drin, baue noch eine 3D-Kampagnenkarte gerade, Druck und Druckmarker ohne Ende für dieses Kampagnenspiel, damit man das auch alles vernünftig darstellen kann. Und ja. Die Kampagnenkarte hat sogar einen kleinen Mond, der da längs fliegt.
Das wollte ich noch fragen, was das eigentlich ist, weil man das Foto, was in die Gruppe gestellt ist, da haben wir schon gesehen, in dem so, was macht diese kleine Kugel da?
Ja, da fliegt ein kleiner Mond über die 3D-Karte. Genau, ihr werdet das alles bewundern können, wenn es fertig ist. Und das Kampagnenheftchen wird es dann auch als PDF auf der Magapotato-Homepage zum Download geben. Und für die Teilnehmer unseres Events gibt es das Ganze dann auch noch in einer physischen Kopie. Ja,
Ich habe noch eine ganz kurze Frage, was nämlich auch passt zum Butter Progress. Mir ist bewusst geworden, mir fehlt noch ein Assault Marine und dann hätte ich auch nach den Butter Kill Team Regeln einen Trupp Lamentas ein Kill Team fertig mit einem Todescore Marine als Todescompanie Marine als Spezialisten und ich bastel die ja alle so meine Lamentas, dass die alle in dem Moment im Prinzip, wo denen ganz Schlimmes widerfährt, dargestellt sind. Also einer kriegt das Gesicht weggeschossen, einer liegt schon am Boden, ist zerlöchert und so weiter. Dem Plasmamann, der Plasmawerfer. Wie würdet ihr einen dritten Assault Marine bauen? Also ich habe eine...
Vielleicht, dass das Jump-Pack gerade auseinanderfliegt und dass du eine Turbine in so einem gewirbelten Rauchschwaden wegfliegen lässt gerade.
Das ist natürlich schön. Das ist gut.
Bisschen Slapstick, aber...
Ja, ist ja egal. Einem fehlt schon ein Arm. Der andere, was war denn da noch? Ja, ich glaube, dem habe ich einfach einen Banner in die Hand
gegeben. Oder er startet gerade mit seinem Jump Pack Die Halterung löst sich aber nur so halb, dass sich die Düsen umdrehen und er auf den Boden gerammt wird.
Und die Düsen frittieren ihm einfach den Hinterkopf.
Genau.
Und schlagen irgendwo in Gegner ein oder einfach auf den Boden, wie so ein unangespitzt in den Bodenrahmen. So.
Ja, Jump Pack Fehlfunktion ist auf jeden Fall gut. Ja, dann werde ich mal gucken, wie ich das verwurstet bekomme.
Ja. Ja, wir haben gerade schon unser Köln-Event erwähnt. Wir sind mega buff, weil jetzt sind inzwischen zur Zeit dieser Aufnahme am 22.07. sind Loyalisten und Sezessionistenplätze komplett ausgebucht, also 8 gegen 8. Wenn da
noch etwa was
frei werden sollte, dann erfahrt ihr das natürlich von uns auf Social Media sofort. Aber wir haben sogar schon Leute auf der Warteliste für beide Seiten. Dementsprechend, wir sind total begeistert, dass das so gut ankommt. Und das hilft mir auf jeden Fall auch, dieses Kampagnenbooklet zu schreiben, weil ich genau weiß, wer teilnimmt. Das ist richtig cool. Ich freue mich über die ganzen E-Mails, die wir da bekommen haben. Aber da haben wir ja auch schon gepostet auf Social Media. Ist jetzt auf beiden Seiten Schluss mit der Anmeldung. Ja, wir haben auf jeden Fall mega Bock und freuen uns, dass das so gut ankommt. Und das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein.
Wobei das ja am Anfang ziemlich einseitig aussah mit der Verteilung, also auf der Seitenverteilung.
Am Anfang, die Leute haben alle Bock auf Loyalisten. Also das ist auch wirklich, das sind nicht die Guten, ne? Also das sollte man vielleicht nochmal doppelt unterstreichen. Ich weiß auch nicht, warum die so gut ankommen.
Wahrscheinlich aus Angst.
Ja.
Weil die Angst einen Schrecken verbreiten.
Wobei, also wo ich hier die Tage hier nochmal Imperial Armor Bücher gewälzt habe, ne, wo ich noch wirklich Bock drauf habe, ist so ein Trupp Marauders, ne, was ich ja auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Was für ein widerlicher Haufen degeneriertes Geschmeiß. Ich habe auch mal danach gegoogelt, ich habe nichts Vernünftiges gefunden von Leuten, die mal nachgebaut haben. Es gibt ja von Forge World nur diese Renegade Militia, aber die kommen auch, finde ich, nicht daran. Also, um es da noch mal kurz zu erwähnen, das sind Mordgolems, irgendwelche fiesen Mutanten, wilde Ogrins, Mordkultisten, ganz wilder Haufen, irgendwelche Xenos, Mutanten, Halbmenschen und sowas als ein Trupp zusammengefasst, als wirklich schlimmster Haufen Infanterie von Huron Blackheart, ne? Beziehungsweise Luft Huron zu dem Zeitpunkt noch. Ganz toll. Ja. Also da, ich hoffe, da kommen mal irgendwann Regeln für, weil die würde ich super gerne bauen und auch mal ins Feld führen.
Ja, hier Oz will ja als nächstes für sein Butter War Kill Team Tyrant's Legion machen. Vielleicht hat er das ja berücksichtigt.
Bitte, bitte, bitte.
Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil.
Vielleicht schreibe ich ihn nochmal.
Ja, auf jeden Fall ein bisschen pushen. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr umgänglich und nett, der junge Mann. Genau. Kommen wir zu unserer Folge. Wir haben ja letztes Mal schon erwähnt, dass das Imperium jetzt interveniert.
Das Imperium interveniert, genau. Und zwar 0764-905-M41. Terra hat sich ja in den Badab-Konflikt begeben, also mit so ein bisschen die so eine Arschbombe reingemacht quasi. Hat nicht nur die Inquisition und Geldeintreiber vorangeschickt, um da mal ein bisschen die Fronten zu klären, sondern auch den einen oder anderen Astartes-Orden, um halt Terras Willen oder Terras Urteil mit allen Mitteln halt durchzusetzen. Und nochmal doppelt zu unterstreichen, so würde ich mal sagen. Und den größten Teil der Space Marines, der wurde gebildet von Red Scorpions, Salamanders, Raptors und den guten Fire Angels. Und zusammen wurde diese ganze Bagage bekannt. Was denn?
Oh. Ja, ne, keine Ahnung.
Was war das denn?
Ich hat mir gerade irgendeinen Scheiß verselbstständigt.
Ja, was du gerade erzählt hast mit Red Scorpions, Salamanders, Raptors und Fire Angels, relativ schnell waren auch die Nova Marines drin und da wird nicht so richtig erklärt, wann und weshalb die da in dieser ersten Aufzählung nicht dabei sind. Aber
die kamen noch so von wegen, scheiße, jetzt müssen wir wahrscheinlich auch mitziehen, irgendwie so.
Weil, das habe ich nicht so richtig verstanden, aber
ja, bekannt wurden die auf jeden Fall dann als Loyalisten, also ganz schnell. Das ist, also die haben dann diesen Stand vertreten, sag ich mal so, der Loyalisten und die verbliebenen Truppen, das waren dann der Marines Aaron, der Firehawks, die standen so gesehen auf Standby, um halt etwaige Untersuchungen der terranischen Autoritäten über sich ergehen zu lassen. Die waren so ein bisschen.
Habe ich eigentlich in der letzten so ganz Folge gesehen, haben wir da schon drüber gesprochen, dass diese Satrappe König und ihre ganze Karthago Entourage befragt und hingerichtet wurde?
Nee, das hatten wir letzte Folge nicht.
Genau, das war so deren Schicksal dann. Ne? Die wurden erstmal von der Inquisition befragt.
Andrea, gerade das in Anführung,
genau. und wurden dann später zum Tode verurteilt. Also die haben das Ganze auch überstanden.
Sie kriegen einen fairen Prozess.
Ihr wurdet gewogen, gemessen und für nicht gut genug befunden.
Bevor sich die Firehawks aber dem Willen des Triumvirats beugten, haben die sich noch auf so einen kleinen Rachefeldzug begeben, welcher jetzt bekannt ist als die Flammenhölle von Sakristan. Die restlichen Schiffe der Firehawks wurden von ihrer Raptorus Rex Ordensfestung angeführt und haben sich unter dem Kommando ihres Ordensmeisters Lazarek zur Welt Sakristan am Rande des Endymion-Clusters begeben. Und Sakristan war eine weitgehend friedliche Kolonialwelt, welche aber von den Mantis Warriors, welches von den Mantis Warriors seit Gründung der Warders ihrem Schutz unterstand. Die Firehawks haben dann eigentlich mühelos die orbitale Verteidigung durchbrochen und haben in so Hit-and-Run-Aktionen die Führungsriege des Planeten abgeschlachtet, nur um dann mit der Raptorus Rex aus dem niedrigen Orbit anzugreifen. Die Ordensfestung der Firehawks bombardierte mehrere Tage und Nächte die Planetenoberflächen mit Plasmabomben, hinterließ den Planeten in Flammen und vernichtete 90% der Population von Sakristan.
Ach so, geil, ne? Das hätte im Prinzip, das hätte richtig schnell zu Ende sein können für das, ne, für die Bevölkerung von diesem armen kleinen Planeten. Die hätten nicht, die haben es ja auch gar nicht verdient, ne? Die hätten nicht so lange leiden müssen, einfach ein bisschen Plasmabomben drauf und fertig, aber nein, die Jungs sind enttäuscht und müssen sich ja erstmal so ein bisschen an irgendwas auslassen. Ne? Dann lassen wir die halt erstmal über den Planeten.
Mit der indirekten Ansage von wegen so, ihr fragt euch, warum wollt ihr euch alle abschlachten? Weil wir eure Mantis Warriors voll scheiße finden. Das liegt, hat nichts mit euch zu tun. Ihr seid halt nur die dummen Bauern.
Es ist nichts Persönliches.
Nichts Persönliches.
Es hat nichts mit euch zu tun. Das tut uns ja viel mehr weh als euch.
Finde ich richtig gut. Also vor allen Dingen so dieses, okay, ihr seid jetzt erstmal auf Standby, Marines Errant und Firehawks und werdet jetzt erstmal befragt und alle die ganzen Vorgänge, die da stattgefunden haben, bevor das Imperium als Ganzes interveniert hat, werden jetzt untersucht. Kommt mal bitte jetzt hier zu uns und wir klären das und die Firehawks so, ja, wir kommen, aber wir müssen noch einen kleinen Stopp auf dem Weg dahin machen.
Wie so Kinder, ne, die man so einmal zum Rapport ruft und die Marines Errant so reuig, so, ja, natürlich, wir kommen sofort. Und die Firehawks so, ja, gleich. Ich hab hier noch was zu erledigen.
Und auch wieder da, warum laden sie ihre Waffe durch? Ja.
Naja. Also während die Firehawks da noch ein bisschen ihre Firehawk-Dinge tun, sammeln sich währenddessen die ganzen weiteren Loyalisten, die jetzt noch so auf dem Weg sind, um sich da für diesen Krieg einzufinden, am Rande des Karthago-Sektors auf Josiah Quintus. Eigentlich wäre der Inquisitor des Ordo Hereticus Jarndis Frayn, guter Name mal wieder, klingt auch ein bisschen nach Star Wars, finde ich. Aber ist nicht bös gemeint jetzt. Wäre eigentlich seinem Rang entsprechend und halt, ich meine, Ordo Hereticus Inquisitor, wahrscheinlich Lord Inquisitor auch, ne, wäre eigentlich mit der Führung des loyalen Kontingentes betraut gewesen, wurde aber wahrscheinlich um die ganzen Space Marines, die sich da immer mehr und mehr einfinden, wurde der abgelöst von Lord High Commander Verrant Ortis von den Red Scorpions. Dieser übernahm als Gleicher untergleichen den Oberbefehl und nahm den Titel Magister Militant an. Dies geschah unter Abstimmung sämtlicher beteiligter Space Marine Ordensmeister, obwohl das Frayn nicht ganz so in den Kram passte, denn, wie wir später noch hoffentlich hören werden, ist die Geschichte der Red Scorpions und deren Herkunft und vor allen Dingen Gensaat alles andere als im Klaren. Nach diesem ersten großen Treffen der Loyalisten standen dann die ersten zwei großen Ziele dieses Krieges fest. Also das wurde dann halt das erste Mal wirklich verfasst und ja, ein Plan dafür, für die Umsetzung gefasst. Und zwar erstens die völlige Kapitulation der Sezessionisten. In Klammern, ich glaube, die völlige Auslöschung wäre auch nicht unrecht gewesen. Zweitens die Wiedereingliederung und Sicherung der Malstromzone in den imperialen Raum. Ne? Also zumindest das, was überbleiben kann, damit die halt weiter schön Steuern zahlen. Ortes erste Amtshandlung war es, das Ausloten der Schlagkraft der Sezessionisten heraus, das halt also auszuloten. Und er begann halt sofort mit einer Reihe von Raumschlachten, um halt, ja, zu sehen, wie denn der Feind so aufgestellt ist. Das resultierte dann halt in den bis dato heftigsten Raumschlachten, die der Badab-Krieg soweit gesehen hatte.
Der hatte noch nicht viele, das muss man dazu sagen. Also, die waren nicht so heftig, aber sie waren die heftigsten des Badab-Krieges bisher.
Ja, ja, genau. Aber das ein oder andere Mal hat ja auch schon gescheppert. Ne? Also wir haben ja schon im Prinzip zwei Orden verloren. Also wird schon ein bisschen fiese gewesen sein. Zumal ja auch die Marines Aaron zum Beispiel ja auch wirklich spezialisiert sind auf Raumgefechte. Ja, besonders die Red Scorpions wurden damit betraut. Na klar, ich meine, der Typ schickt natürlich am liebsten erstmal seine Jungs, die halt auch echt den Brand sozusagen unter den Fingernägeln. Dies gipfelte 4-011-906-M41 in einem relativ zaghaften Raumgefecht von Silent Reach, in dem eine Flotte aus Lamentas und der Malstrom Navy auf eine Fläche des Segmentum Solar traf, die unter anderem von den Red Scorpions unterstützt wurden. Und beide Seiten eröffneten erstmal etwas zögerlich das Feuern. Es wurden keine wirklich nennenswerten Verluste erlitten. Nur die Malstromflotte verlor eine Overlord-Class-Battlecruiser namens Gauntlet of Wrath. Overlord-Klasse ist so eins von diesen ganz klassischen imperialen Raumflotte-Gothic Großkampfschiffen mit diesem, die werden in meisten Fällen so grün dargestellt mit so einem weißen Bug wie von so einer griechischen Trireme oder sowas. Also diese ganz klassischen, wunderschönen Battlefield-Gothic Großkampfschiffe.
Auch richtig schön.
Ja, wirklich. Dieses Schiff ist aber leider nicht, wie man jetzt erhoffen würde, durch eine total dramatische Interaktion gefallen oder so. Nein, eine glückliche Lanze verirrte sich durch die Schutzschilde dieses Großkampfschiffes. Die Kontrolle über das Schiff wurde verloren und es brach aus der Fraktion raus. Daraufhin flohen die Verrätertruppen schnell in den Warp aus dem Gefecht und überließen den Loyalisten so den ersten, doch auch ganz nötigen, wenn nicht ganz verdienten Sieg. Ja, das war halt die erste größere Raumschlacht, Schlacht.
Das war recht schlaff, auf jeden Fall.
Ja, also das war ein freudscher Fehlversprecher, ne? Das war schon recht schlaff, aber also es waren sehr viele da, aber es ist wenig passiert. Mit den ja, und das war halt sozusagen das Ende der ersten Phase. Mit den abschließenden Untersuchungen von Firehawks und Marine Errant beendete Inquisitor Ortis diese Phase im jungen 906 Millennium M41. Er hatte eigentlich gehofft, halt die großen Schwächen der Verrätertruppen dabei herauszufinden, aber ja, so wirklich auf den grünen Zweig kam man an dieser Stelle noch nicht.
Nee, also der hat halt gedacht, okay, das war relativ überzeugt davon, dass es nicht so schwer sein kann, aber dann hat er auch festgestellt, okay, das ist, sind schon krasse Typen, diese Maelstrom Waters.
Ja, genau. Und ey, wie schwer kann es denn auch sein, in einen komplett befestigten Quadranten reinzukommen, in dem vier super gut aufeinander abgestimmte Space Marine Orden, die schon zwei andere Orden vernichtet haben, im Prinzip da auf ihre Feinde warten. Also ja. Das ist doch eine Sache von einem Sonntagnachmittag.
Klar. Genau, und mit Abschluss dieser Untersuchung an den Firehawks und Marines Errant reihte sich auch das Schicksal von Satrappe Tanit König und ihren Vasallen ein. Also was ich eben schon gesagt hatte, dass die da alle in den Foltergefängnissen von Massaker 3 oder was...
Massaker 3. Herzlich willkommen auf Massaker 3. Oh, das klingt immer sehr brutal. Nein.
Nein, das war eine Eigenkreation. Die aber ja, 2 dann wurden die halt auch schon durch. Befragt und hingerichtet und dann hat sich das mit denen auch erledigt gehabt. Und ja, die Autoritäten in dem Ganzen haben sich dann halt komplett verschoben. Genau, 906 M41 haben die Vajania-Überfälle und der Verrat auf Vosorngrad stattgefunden. Ja, Ortis wollte Huron halt genau da treffen, wo es richtig wehtut. Nämlich, was braucht man für einen langen Zermürbungskrieg? Ressourcen, Industrie und natürlich auch wichtige Plätze, Verteilungspunkte für Warp-Routen und. Ja, durch seine ganzen Erkundungsmissionen, die er dann in dieser ersten Phase hatte, wusste er ein bisschen was und hat festgestellt, dass die Welt Vajania viel schlechter befestigt und verteidigt war, als zum Beispiel die Welt Sagan zum Beispiel. Vajania ist halt super wichtiger Knotenpunkt für Warp-Reisen und dann hat sich der Ortis gedacht, Mensch, da fliegen wir doch mal hin, da können wir vielleicht schon mal was reißen und hier erste richtige Erfolge erzielen und uns so ein bisschen, sag ich mal, hier befestigen. Und das Besondere an dieser Welt war auch, dass auf der Oberfläche unter der Bevölkerung, das war noch nicht so komplett unterdrückt und mit Huron auf einer Spur. Also da keimten immer noch so Widerstandsnester auf und da wurde nach Revolution geschrien, weil die alle mit der ganzen Führung von Huron nicht ganz so zufrieden waren. Und da hat sich der Ortis gedacht, Mensch, da setzen wir doch mal an. Genau, die Firehawks und die neu eingesetzten Raptors haben halt die Leere patrouilliert, waren da unterwegs und so griffen dann Einsatzverbände aus Red Scorpions, Marines Errant und den Neuzugängen der Nova Marines. Das war das, was ich meinte. Also die sind auf einmal da. Werden wir auf jeden Fall auch noch besprechen. Und die haben in so einer ausgeklügelten Dreizack-Taktik Vajania angegriffen. Ja. Und das, sag ich mal, das große Ziel von dem Ganzen war eigentlich, die Produktionsstätten da zu beschädigen und auszuhöhlen und halt die Orbitalplattform zu zerstören oder einzunehmen. Ja, in den daraus resultierenden Kämpfen stießen die Loyalisten das erste Mal auf die neu gegründeten Streitkräfte der Tyrants Legion und haben das halt komplett unterschätzt und konnten keinen großen Sieg erringen, trotz sehr hoher Verluste auf Seiten der Sezessionisten. Also die Verluste waren 178-1. Also die Marines der Loyalisten haben diese Tyrants Legion wirklich einfach, wirklich buchstäblich abgeschlachtet. Konnten aber trotzdem kein Sieg erringen, weil das einfach so viele waren. Ja, die Tyrants Legion, Dennis, du hast eben schon die Marauders erwähnt. Die ganze Tyrants Legion waren halt schon ein ziemlich abgefuckter Haufen, ne?
Ja, die Tyrants Legion ist im Prinzip imperiale Armee, aber nicht nur das. Also der Lufthuron hat sich gedacht, ich mache hier quasi meine kleine Superarmee. Ersetze bei meinen imperialen Truppen, die ich zur Verfügung habe, zum einen die komplette Befehlsstruktur durch Space Marines. Hat man ja immer wieder mal gesehen, wie toll sowas klappt, wenn Space Marines mit den Belangen von normalen Menschen zu tun haben. Und dann halt auch noch so ausgesprochene Menschenfreunde wie Astral Claws, Tiger Claws und so weiter.
Die totalen Empathen, ey. Was also im Prinzip sind ja die Auxilia-Regimenter aus der Horus Heresy ja so ein bisschen das Vorbild, ne?
Auch. Die haben ja alles Mögliche. Ne? Die haben zum einen im Prinzip so Blutpakt-Kadianer, sag ich jetzt mal. Dann haben die diese Solar-Auxilia-Truppen, sowas in der Art, haben die auch. Und dann halt die Marauders. Die waren halt ursprünglich, also eigentlich ist da ja schon ganz klar, dass mit Huron entweder ist der ultra verzweifelt oder mit dem kann halt irgendwas nicht mehr stimmen. Ne? Also dass ein irgendwie loyal gearteter Space Marine-Kommandant sich dazu herablässt, irgendwie Xenos, Mutanten und irgendwelche noch schlimmeren Viecher mit aufzunehmen in seine Truppe. Das lässt ja schon relativ blicken. Allerdings ist da halt der Punkt, dass Euron das gerechtfertigt hat mit da schlage ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn ich so fieses Gewürm da mit aufnehme und die hier in Massen verheizen kann, wenn die halt gegen unsere Feinde kämpfen, brauchen wir die später nicht mehr bekämpfen, so, ne? Aber ja,
so eine Art, das lässt halt auch, lässt doch tief blicken, wie Euron generell auch, also nicht Astartes sozusagen gesehen hat, ne? Die standen ja ganz klar unter Astartes, was so die Wertigkeit anging, ne?
Aber hallo. Ja, und aber da wird, sowas habe ich bis jetzt zumindest noch nirgendwo gelesen, wie da auf sowas, zum einen, ob die verbündeten Space Marine Orden, wie ja halt die Lamentas und Executioners, denen ja Ehre und bei den Lamentas halt auch Empathie und Menschenfreund, Menschenliebe. Das sind ja schon gute Typen so eigentlich, ne? Also die Lamentas zum Beispiel zumindest. Wissen die überhaupt, was der da treibt mit seiner Tyrant's Legion, oder sind die so weit ab vom Schlacht, dass sie das gar nicht mitbekommen? Und wenn sie
das glaube ich nämlich so ein bisschen. Ich glaube, wenn die Tyrant's Legion im Einsatz war, haben die halt hauptsächlich mit Astroclaws zusammengekämpft. Weil wenn man sich überlegt, ich meine, Lamentas, das sind ja auch nur 1000 Typen im Prinzip. Und das auf die ganze Malstromzone gestreckt. Also ich glaube, das ließ sich schon gut umgehen, dass die nicht da mit irgendwelchen Xenos-Mutanten zusammengekämpft haben. So, dem war ja auch nicht so wirklich klar, was Euron da genau alles macht. Ja. Es ging in Lamentas ja viel darum, sag ich mal, diese Stellung der Astartes im Allgemeinen zu verteidigen. Ne? Also die haben ja wirklich gedacht, okay, die wollen uns jetzt hier platt machen, weil die uns nicht zugestehen, dass wir hier mit eigens verwalteten Ressourcen das Imperium verteidigen können. Ne?
Ja, und so. Bei den Lamentas ja auch so ein bisschen dieses Verbindlichkeitsgefühl von wegen, ey, das sind die Ersten hier, die mal wirklich nett zu uns gewesen sind, die uns nicht total verabscheuen. Jetzt, den können wir jetzt nicht auch noch in den Rücken fallen, ne? Aber so, stell dir vor, du stehst dann da als so wirklich edler Lamenter, ne? Von, also aus bestem Hause sozusagen, und dann kommt da halt so ein Haufen schleimtriefender Buckelgnome da an und sagt mir auch mal so, Alter, ist das dein Ernst hier? Also wirklich?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz sympathischer Haufen. Ja, ein abschließender Angriff der Red Scorpions auf die Xelian-Makropole hatte zum Ziel, möglichst viele Opfer unter diesen Verräter-Auxilia-Truppen zu fordern und gezielt Jagd auf deren Astroclaws-Hescher zu machen. Also die Astroclaws in den Reihen der Tyrant's Legion hatten halt tatsächlich sogar so Ämter wie die eines normalen Kommissars quasi inne. Ne? Also die haben auch viel exekutiert und sowas, ne? Und haben da halt wirklich drauf geachtet, dass die auf Spur bleiben. Ne? Das spricht ja auch Bände über die Truppen, die da eingezogen wurden. Ne?
Also
auch
so Kommissarmützen auf den Helm gehabt. Das wäre geil.
Ja, aber das war also wirklich, glaube
ich, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch, liebe Tyrant's Legion. Zuerst die gute. Es gibt keine Kommissare mehr. Yay! Und jetzt die schlechte. Seht ihr die da?
Seht ihr den Astartes im schwarzen Ledermantel mit Schirmmütze?
Ah, es steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan.
Gott. Sowas möchte ich gerne als Modell sehen.
Ja, das würde ich gerne als Tattoo, glaube ich.
Das ist Bruder Bestrafhorn. Das ist...
Ja. Aber auch dieser Angriff konnte den Griff des Tyrannen um Vajania halt nicht lockern. Ne? Also die Loyalisten haben bisher noch nicht wirklich Boden gut gemacht. Ne? Also die haben es nicht wirklich geschafft, da großartig was zu reißen. Die haben sich irgendwie am Rande des Karthago-Sektors ja angesiedelt, da mit ihrer Landungsflotte bisher, aber so richtig was einnehmen oder große Erfolge gegen die Sezessionisten erzielen, war bisher nicht wirklich drin. Genau.
115.906 M41. Wie soll es anders sein? Erreichten die Loyalisten erneut schlechte Nachrichten. Denn was könnte das wohl sein? Und zwar im Karthago-Sektor wurden immer mehr Militärkonvois überfallen überfallen von Sezessionistenseite aus. In Form der Night Hag. so zum Beispiel. Und ja, diese Konvois wurden halt gut aufs Korn genommen, natürlich um da halt also Nachschubwege abzuschneiden, zu unterbinden, besser gesagt. Also abschneiden kannst du ja nicht Wege sagen, aber um halt Nachschub zu unterbinden. Und das alles. Und die imperiale Welt Sohngrad, welche stets der Herrschaft Hurons trotzte viel durch Verrat aus der eigenen Herrscherklasse, dann in die Klaue des Tyrannen. Das ist sehr, sehr schön formuliert, André. Vielen Dank für dieses Skript an der Stelle.
Ja, das ist halt echt
die
so.
Die Klaue des Tyrannen. Ja,
das war halt tatsächlich so eine Art Bollwerk innerhalb von Hurons Herrschaftsbereich, die sich immer noch gegen Huron gewehrt haben. Und selbst die wurden dann sozusagen mit Versprechung von Unabhängigkeit und vor allen Dingen Macht und finanzieller Unabhängigkeit von Huron so geködert, dass da innerhalb der Eliten dieses Planeten geputscht wurde quasi.
Ja, irgendwo haben ja viele Leute ihren Preis und gerade wenn du da so machtgierige, ne, wenn du da die richtigen Worte sagst und vielleicht noch so das überbringen lässt durch Captain Kommissar oder Veteran-Captain-Kommissar zum Beispiel. Der jetzt mit Klaus.
Commander-Kommissar. Nachname Todesklaue.
Ich bin übrigens Ordensmeister-Kommissar.
Ja, sieht alles andere als goldig aus für die Loyalisten bisher. Als nächster Punkt, den wir in der nächsten Folge besprechen werden, geht es tatsächlich um die Verhandlung eines Waffenstillstandes. Und das Angebot kommt tatsächlich von keinem Geringeren als Lup Furon persönlich.
Ich dachte gerade, du sagst irgendwas mit Kommissar.
Nein, das ganze Treffen soll auf so einer Orbitalplattform stattfinden und es kommt zum Eingreifen des Warp und. Da wollen wir jetzt aber noch gar nicht hin. Wir haben jetzt schon ganz oft die Worte Red Scorpions in den Mund genommen und das wollen wir jetzt tatsächlich ein bisschen vertiefen und abschließend ein bisschen über die Red Scorpions sprechen. Wir haben ja auch noch ganz viele andere Astartes-Orden erwähnt. Die werden wir alle noch in kleinen Folgen jetzt immer mal zwischenschießen. Da haben wir einen ganz ausgeklügelten Plan, beziehungsweise ich, den meine Podcast-Kollegen auch noch gar nicht gehört haben. Und da werde ich auf jeden Fall nachher noch nach der Sendung mit denen drüber sprechen. Jetzt reden wir ein bisschen über die Red Scorpions. Über die ist gar nicht mal so viel bekannt, was so, sag ich mal, die, wie soll ich das sagen? In den Akten des Imperiums weiß man jetzt gar nicht mal, wenn man so guckt, normalerweise steht da immer, ne, Gründungsorden sind dann Ultramarines oder so. Welche Gründung könnte das sein? Heimatwelt, Primarch, sowas ist da immer als allererstes aufgelistet. Bei den Red Scorpions tatsächlich ist Primarch und Herkunft komplett unbekannt. Es wird so ein bisschen überlegt, ob es vielleicht die Ultramarines sind, weil sie schon ziemlich auf den Codex Astartes abfahren. Das ist aber von keiner Seite irgendwo bestätigt. Genau, gegründet wahrscheinlich irgendwann vor M35, da sind so die ersten Aufzeichnungen, mehr wissen wir tatsächlich nicht. Ja, die Heimatwelt ist Cebus Minoris, da werde ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Und die Ordensflotte dient den Red Scorpions als Basis. Es gibt natürlich noch eine Raumstation namens Vigil, aber so richtig als Basis ist schon ein flottenbasierter Orden, der eigentlich auf einem immerwährenden Kreuzzug unterwegs ist.
Also um mal ein Gerücht zu streuen, ne? Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass die zumindest zum Teil Empress Children Gensaat haben, ne? Mit ihrer, die haben ja diese super krasse Besessenheit, möglichst perfekt zu sein, und die haben ja diese ultra ultra stabile Gensaat, haben Empress Children ja auch. Und sind davon ja absolut mega besessen. Ne? Da darf ja auch nichts, auch nur im winzigsten irgendwie abweichen. Und die werden ja auch im Laufe ihrer Ordensmenschenkarriere immer unausstehlicher, weil sie halt sich immer mehr für was Besseres als alle anderen halten, weil alle anderen ja irgendwie zumindest so ein bisschen was genetischen Taint haben. Von daher würde das passen.
Ja, das sind quasi so Ultrafaschisten, ne? Also in diesem faschistischen Imperium sind das so die, die nochmal eine Schippe drauflegen. Ja. Dazu erzählt euch Paul jetzt mal ein bisschen was. Also nicht zu Faschismus direkt, sondern eher zu
Red Scorpions. Kann ich natürlich auch machen, aber genau, wie du eben schon gemeint hast, also die Red Scorpions sind ein extrem Codex-treuer Orden. Also nahezu in jedem Detail halten sie sich an die Struktur und Lehren des Codex Astartes. Nur manchmal, das wurde jetzt schon festgestellt, werden Sachen des Kodex anders interpretiert, wenn es gerade den Kommandanten so ein bisschen in den Plan passt, sage ich mal. Und wie du eben auch schon meintest, Dennis, die Red Scorpion sind fanatisch auf ihre Reinheit fokussiert und akzeptieren auch jede extreme Maßnahme während ihrer Ausbildung als Notwendigkeit, um auch die kleinste Spur von Unvollkommenheit und Verunreinigung zu beseitigen. Anders als viele andere Orden sehen sie ihre Mission wirklich als göttlichen Auftrag. Und sie widmen sich dem Gottimperator und dem imperialen Kult und halt keinem Primarchen da, keiner bekannt ist, von dem sie abstammen. Sie sind so radikal in ihrem Glauben, dass der Orden größtenteils nicht bereit ist, mit Außenstehenden sogar zusammenzuarbeiten. Außer in ganz speziellen, kritischen Fällen. Das führt dann auch dazu, dass manche Stimmen im Imperium sagen, sie würden eine Art Isolationsketzerei betreiben. Von ihrer Organisation her haben ihre Captains den Titel Commander, die Ordensmeister Lord High Commander, und deren Stellvertreter sind Master of the Apothecarium. Da diese, also die Apothecarius haben für sie eine so wichtige Rolle, um die genetische Reinheit zu überwachen, dass sie eine so hohe Rolle in dem Orden haben, in der Organisation. Das spiegelt sich dann auch darin wider, dass sie alles Abhumane hassen. Also alles, was von der rein menschlichen Form abweicht, wird streng abgelehnt. Die einzigen Ausnahmen sind dabei Navigatoren und Librarians oder Psyker, da sie bei denen sagen, sie würden ja das Werk des Imperators sein. Die Red Scorpions vermeiden verdeckte Operationen und bevorzugen offene Schlachten, was dann auch dazu führt, dass Scouts eher mit in den Hauptkampflinien eingesetzt werden, um dann irgendwie Basen zu sichern oder so, und weniger diese klassische verdeckte Operation machen. Obwohl sie eigentlich nicht so viele Verluste machen als kreuzfahrender Orden, ist vor allem die Terminator-Rüstung sehr knapp bei den Red Scorpions, was auch dazu führt, dass viele Veteranen der ersten Kompanie nicht in der ersten Kompanie eingesetzt werden, sondern andere Einheiten als Sergeants anführen. Ansonsten ist die Waffenkammer des Ordens für eine vielwertige Auswahl an gepanzerten Fahrzeugen und Dreadnoughts sowie eine große Zahl an Droppods und Landraidern bekannt. Vor allem ist die Mark IV Maximus Pattern Rüstung bei dem Orden sehr beliebt und darüber verfügen sie über eine große Zahl davon. So.
Weil es eben noch so zu Tarnschemata lehnen die halt ab.
Ja, genau.
Es gibt aber zum Beispiel ja Codex-Farbschemata. Ja. Die nehmen sie. Da gibt es tatsächlich sogar Bilder von so einem MK1 Land Raider in so einem geilen Kobalt, genau. Ammoniumwüsten Tarnschema in weiß, gelb, blau.
Das wollte ich noch erzählt haben, das sieht richtig geil aus.
Ja.
Finde ich total geil.
Oder der komplett schwarze Red Scorpion im Imperial Armor Book.
Ja. Der Angstrom-Infiltration. Das kommt noch im Laufe der unserer ganzen Badab-Geschichte.
Genau.
Aber also das ist ja auch kein richtiges Farbschema, meine ich, ne? Das ist ja irgendwie so. Der sieht halt aus so, aufgrund der Sachen, die er da erlebt hat, ne?
Hat sich schwarz geärgert.
Ja.
Also sie machen das jetzt schon, aber sie finden es ja kacke.
Ja.
So kann man das, glaube ich, runterbrechen. Die Red Scorpions gehen so weit mit ihrem Codex Astartes oder mit ihrem Glauben daran, dass sie das so ein bisschen, ja, fast wie so eine Bibel benutzen. Also, bevor sie in den Kampf ziehen, lesen Sie den heiligen Text und interpretieren ihn, würde ich mal sagen, so wie es Ihnen am besten passt. Und Ihre Kommandanten nutzen dann einzelne Abschnitte, um entscheidende Phasen in jedem Konflikt zu identifizieren. Und wie auch schon erwähnt, legen Sie dann halt so ein bisschen aus, wie es zu der Situation passt. Obwohl sie so stark halt sich an diesen Dogmen festhalten, sind sie auch innovativ. Also, was glaube ich da das beste Beispiel für ist, ist, während des Siege of Helios haben sie einen eigenen Land Raider erfunden, wo wir glaube ich gleich noch ein bisschen zu kommen werden.
Ja.
Und ja, so viel erstmal dazu.
Ja, das war auf jeden Fall mega informativ. Ich habe ja eingangs gesagt, ich erzähle noch ein bisschen was über deren quasi Heimatwelt Cebus Minoris. Das ist so eine Urzeitwelt und die ist in einem, die ist in so einem super verschachtelten geheimen Ort in der Galaxis, den auch die Red Scorpions nicht preisgeben. Der ist auch von so krassen Weltraumstürmen, Warpstürmen und Nebeln eingehüllt, dass der Weg dahin wirklich schwierig ist, wenn man nicht die genauen Routen kennt. Und das halten die die Red Scorpions auch tatsächlich mega geheim, weil sie halt da sozusagen die Reinheit ihrer Rekrutierungsgründe auch sichern. Das ist halt eine Urzeitwelt. Die Red Scorpions haben so eine Raumstation Vigil. Das ist auch wirklich keine Ordensfestung oder sowas oder jetzt hier das krasse Hauptquartier. Das ist wirklich sozusagen eine Rekrutierungsbasis. Da ist jetzt kein Prunk oder irgendwelche riesigen, sich über Gebirge erstreckenden Ordensfestungen. Nee, das ist wirklich eine Raumstation, die einfach nur als ja als Verteilungsbasis sozusagen gilt. Und diese Urzeitwelt wird halt bewohnt von so Höhlenmenschentypen. Und die sind halt super abergläubisch und. Und die haben da so einen Tempel, wo die sozusagen die Babys auf so einen Altar legen. Und je nachdem, was mit dem Baby dann über Nacht passiert, wird sozusagen das Schicksal interpretiert. Also wenn das nächsten Morgen da immer noch liegt und lebt, dann ist das sehr zäh, ist aber sozusagen schicksalsmäßig gebrandmarkt, dass es auf diesem Planeten weiterleben wird sozusagen und sein Leben da fristen wird. Meistens sind die Babys tot nächsten Morgen. Klar, wenn du so einen Säugling einfach mal über Nacht in so einen Tempel legst mit offenem Fenster, ist halt auch nicht so gut.
Wirklich?
Einige Babys sind aber auch einfach weg. Und das ist sozusagen dann so das große Omen, dass das Kind zu den Göttern aufgestiegen ist. Und so verehren sie halt die Red Scorpions. Und das Kind wird dann, was ich auch geil finde, dass die Rekrutierung halt nicht wie bei normalen Orden irgendwann in der Pubertät stattfindet, sondern als Baby. Haben die denn so eine Kita, so eine Krippe da auf der Ordensfestung?
Stellt man sich schon Red Scorpions mit kleinen Babys ja. im Arm vor, ne?
Ist schon irgendwie, so ein bisschen, ist ja. schon sehr finster, aber was ist denn da auf Vigil los, wenn die immer, oder vielleicht kriegen die ja auch so Boost-Dinger, das so Hormone, dass die schneller wachsen oder so.
Gehört dann auch irgendwie zur Ausbildung, ne? Babydienst.
Und die Marines tun dann halt da so mit Spucktuch und Flasche.
Ja, genau, da ist so eine mega Kita, so, ja, die ist in der Regenbogengruppe.
So, manchmal sitzen sie dann auch mitten in der Nacht auf dem Gymnastikball, wippen, weil das Kind einschlafen will.
Voll anstrengend. Deswegen ist das auch alles. Deswegen ist das auch alles so versteckt. Keiner soll sehen, dass die eine total weiche Seite haben,
von den super genau. Väter werden. Ja, aber das ist wahrscheinlich das, was die Neophyten von den Red Scorpions machen müssen, um so psychisch so abgehärtet zu sein.
Die fühlen sich. Wenn ein Scorpion hinter einem Neophyten dann immer steht, oder so ein kleines Kumpel von Red Scorpions. Und die zeigen dann so im Finger auf den Neophyten und lachen halt auch.
Ja, das ist so, halt so ein Red Scorpions Neophyt, der wird nur so hart, weil er weiß, wie es ist, alleinerziehender Vater mit 30 Säuglingen zu sein. Ja,
nur Trotzphase erlebt, nur Trotzphase.
Ja, die sind doch so, alle gleichzeitig drei.
So, kann ich nicht lieber ein Jahr lang wie so ein Blood Angel irgendwie in einen Sarkophag eingeschlossen werden, ohne Blut zu trinken? Nein, Trotzphase.
Trotzphase. Schon mal 30.
Geil, ja, so ungefähr wird es sein. Aber das ist so, das ist so diese Heimatwelt von denen.
Und dann fahren wir mit 30 Dreijährigen in den Wildpark und irgendeiner hat dann keinen Bock. Auf einmal haben alle keinen Bock.
Ja, dann wird der Bolter gezogen.
Dann wird der Bolter gezogen von den kleinen Kindern. Dann geht's um den Kopf. Und dann erklär das mal, was da passiert ist.
Ja, was ziemlich cool ist, was du meintest, dass ja dieses Apothekarion so hochgehalten wird. Das geht ihnen halt auch sehr darum, um sozusagen die Reinheit ihrer Gensa zu bewahren, lalalala. Und in dem Badab War Kill Team kann sogar dein Sergeant sozusagen Natetium bekommen.
Natekium,
ja. Diesen tollen Superhandschuh von den Apothekario. Und dann kann sozusagen dein normaler Sergeant Gensaat ernten und Leute heilen.
Richtig, ja. Das spielt sich witzig
auf jeden Fall. Ja, spielt sich witzig und sehr, sehr fluffy. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Genau, die Red Scorpions spielen auf jeden Fall auch eine fette Rolle im Badab-Konflikt und auch der spätere Ordensmeister Kallen, von dem auch sicherlich jeder das Badab-War-Modell bekennt, das in und ohne Cyborg auf jeden Fall. Da geht auf jeden Fall noch einiges und die werden wir noch, also wir werden den Lore um die Red Scorpions mit euch zusammen weiter erschließen, aber so viel sei bis hierhin gesagt. Wir haben uns jetzt jeder noch so einen Konflikt rausgesucht. Du hattest schon hier, wie heißt er?
Siege of Helios.
Siege of Helios erwähnt, wo es als Bonus dann sogar noch einen extra Land Raider dafür gab.
Ja, genau. 857 M38 wurde die Fabrikwelt Helios von einer Ork-Invasion angegriffen.
Wie das immer so ist.
Normaler Move, ne?
Normaler Dienstag.
Und die Red Scorpions eilten der Welt zu Hilfe und haben in diesem Konflikt, sind sie auf die Idee gekommen, die Raketenwerfer ihrer Whirlwinds auf Land Raider drauf zu montieren.
Geil.
Das war furchtbar effektiv. Und so konnte der Orden erfolgreich die Orks besiegen. Und als Belohnung für die Befreiung dieser Fabrikwelt hat das Adeptus Mechanicus dann den Land Raider Helios sozusagen ins Sortiment aufgenommen. Und in erster Linie wird dieser nun für die Red Scorpions produziert, aber auch an so ein paar andere Orden, die ganz gut stehen, sag ich mal, mit den Scorpions weitergegeben.
Das klingt ja auch schon so geil. Ich war eben schon Fan, als du es erwähnt hast. Also Whirlwind, Raketenwerfer mit Land Raider kombiniert. Geil. Also
Whirlwind ja,
ist schon geil auch. Alleine, also an sich.
Ja.
Finde ich schon super.
Gab es auch mal ein schönes Forge-World-Modell davon, soweit ich weiß.
Ja, da ist sozusagen der kombischwere Bolter vorne in der Front von dem Fahrzeug ist durch das Zielsystem für diese Whirlwind-Raketen ersetzt.
Geil.
Aber er hat trotzdem noch in den Seitenkuppeln diese Götterhammer-Laserkanonen.
Ah.
Also das ist schon ein Brocken.
Allein Götterhammer.
Götterhammer-Laserkanonen. Ja, so krasse Laserkanonen, da muss nach 2000 Schuss der Lauf gewechselt werden, weil er so durchgeglüht ist.
Weil er sich noch verzieht.
Ja.
Klar, was sonst. Das ist unser Friedenspanzer. Echt, ja, von der hinkommt, ist ganz schnell Frieden.
Na, ist ganz schnell.
Auch wieder was aus der langen Reihe der Dinge, die es nicht mehr zu kaufen gibt, ne?
Ja, mega, mega schade. Also, das ist auch richtig cool.
Jetzt habe ich gerade meinen ungewollt Musikwunsch geändert.
Also, ich finde es halt total geil.
Ungewollt die Hose geöffnet, dachte ich jetzt.
Bei diesem Forge World Orden finde ich halt total cool, dass diese Forge World kreierten Orden, dass da immer sozusagen auch die Lore-Entwicklung mit einfließt, ne? Es gibt diesen Panzer auf einmal und es wird dann erklärt, warum es den auf einmal gibt. So. Genauso wie, dass es Kallen einmal in der Badab War-Version in der Terminator-Rüstung gibt und dann halt auch die Version im Dreadnought. So. Und das finde ich halt mega geil.
Da habe ich mal eine Frage gerade. Es gibt ja den normalen Dreadnought, so sag ich mal, mit Kallen halt drin. Und dann gab es doch nochmal, ist das schon ein bisschen älter, ne? Also, das Forgeworld-Modell so. Oder gab es doch dann eine Neuauflage oder sonst irgendwie was nochmal von einem Cyborg Dreadnought Ballermann von diesem ganz dicken?
Ich vergesse also mal. der Kallen sitzt in einem das ist ein Leviathan Dreadnought. Da sitzt er drin, genau. Und den gibt's dann, also es gab zuerst von Forgeworld den Leviathan aus Resin, dann kam kurz drauf der Kallen the Risen aus Resin. Und mittlerweile gibt's den Leviathan aus Plastik, was ein fantastisches Modell ist im Übrigen.
Okay, dann habe ich das einfach
sieht
nur.
Richtig krass aus. Das sieht so ein bisschen aus wie dieser Hulk-Bot von Iron Man.
Der Leviathan Dreadnought an sich ist sowieso geil. Nee, aber dann habe ich das.
Ja, es gab halt nur Kallen the Risen, ja.
Ja, dann habe ich verwechselt, das ganz zwei verschiedene Dreadnought.
Da kommen wir aber lore-technisch auf jeden Fall noch zu, warum der am Ende im Cyborg landet.
Spoiler-Alarm.
Ping. Er war nicht zuerst im Cybot und dann in der Terminator-Rüstung, so viel sei gesagt.
Das wäre auch geil. So total, also so, das wäre geil.
Einfach so ein Häufchen Gedärme in so eine Servo-Rüstung stecken.
Ja, so reinschütten aus so einer Cola-Flasche. So ein Mentos reingeworfen, damit auch alles rauskommt.
So, wie hieß nochmal bei Teenage Mutant Ninja Turtles? Hier Brain war das doch, ne?
Ja, Crank.
Ja, Crank.
Sowas.
Der dann da irgendwie in irgendeiner Folge wurde der doch mal irgendwann so, ich sag jetzt mal, gewechselt oder sowas. Ah. Oder nee, quasi gar nicht. Da wurde doch dieser Körper für ihn gebaut.
Ja, ja, ja.
So, und als er da halt rein ist, das weiß ich noch, da hatte ich als Kind mal eine Folge gesehen, wo er halt in diesen Körper eingezogen ist. Und das war ungefähr so wie, es wird gerade so ein Wischeimer voll, ja, mit Quellen drin, in ihn reingekippt einfach.
Ja, gut. Ja. Ja, ich habe uns die Battle of the Grey Sisters mitgebracht. Da ist auch gar nicht viel zu bekannt, aber die Red Scorpions waren irgendwann verschwunden. Die waren für 300 Jahre einfach mal nicht vor Ort. Keiner wusste, wo die sind. Es wurde schon gemunkelt, ne? Wurden die ausgelöscht? Naja, und dann kam das Battle of the Grey Sisters gegen die Night Lords, was für mich als Night Lords Spieler natürlich auch sehr interessant ist. Und ja, da sind sie halt zurückgekommen. Also man weiß da wirklich nicht viel drüber, außer den Namen und dass es gegen Nightlords geht. Ich finde aber viel interessanter daran, dass die Red Scorpions tatsächlich einfach mal für 300 Jahre weg waren. Also das ist schon crazy.
Ich war kurz auf Klausurtagung und auf einmal waren sie ja wieder da. Wo wart ihr? Ja, ja, darüber reden wir nicht.
Vielleicht gab es auch Personalmangel in der Kita.
Das Die hatten kurz Sommerpause in der Kita, das war ein bisschen länger.
Ja, die sind halt in das Ordon Rift aufgebrochen, M39, und waren dann halt 300 Jahre verschwunden. So. Und danach hatten sie dann auch auf einmal diesen Heimatplaneten und diese Ordensfestung.
Hm. Na nü. Also soll mal keiner sagen, die hätten in der Zeit nichts gemacht, ne?
Ja, nee, also da haben die das auch perfektioniert mit nachts reinschleichen, Baby klauen und weg.
Aber wie haben sie denn
das reinschleichen? Ne?
Wie haben sie denn davor rekrutiert?
Das weiß man nicht.
Die sind durch die Tür reingekommen.
Vielleicht hatten sie auch Cebus, bla bla bla, schon vorher. Das wusste nur keiner. Und danach ist der Name erstmal so gedroppt.
Wer weiß, vielleicht hatten die auch vorher ganz einfach ganz normalen Scheiß gemacht, wie alle anderen auch. Sie einfach ein paar Jugendliche geraubt irgendwo oder so, ne? Und dann.
Was man ganz normal macht.
Was man halt so macht, ne?
Die Gehirn gewaschen, umgebaut und. Ja,
zu und haben dann da. Ja, also ich meine, was sie da auf diesem auf diesem Planeten so machen mit ihren komischen Bräuchen, die sie da so haben. Ich meine, das klingt ja schon nach einer ziemlich ausgeklügelten Kultkiste, die da so läuft, ne? Ich
meine,
das
Voll.
Geht man das nicht mal eben so von heute auf morgen. Da braucht man ja schon mindestens 300 Jahre für.
Ja, also die Red Scorpions machen das ja auch sehr bewusst, weil dadurch, dass sie sich die Säuglinge nehmen, haben die ja keinerlei Vorprägung durch die Kultur des Planeten und sowas. Das ist ja ein unbeschriebenes Blatt. Also das ist schon richtig finster und richtig schlimm.
Passt dann ja auch in diese Faschismus-Schiene, ne?
Ja, total, genau. Also die Vorbilder sind, glaube ich, klar.
Mal ganz schnell eine Kultur vernichtet sozusagen, zumindest in diesen Kindern.
Genau, in den Kindern einfach komplett sozusagen überschrieben, was da irgendwie hätte passieren können. Ja, und dieses Urzeitvolk bleibt wahrscheinlich für immer Urzeit, weil die Red Scorpions nichts anderes zulassen.
Ich finde es auch interessant, wie, also dass auch GW ganz offensichtlich sich da an der Realität orientiert hat. Also
ich glaube so, halt,
das Wording ist.
Die Forge World Teams sind halt sehr gut und vor allen Dingen Alan Bly, ne?
Ja.
Also das war einfach Wahnsinn. Der hat sich halt richtig Gedanken gemacht und nicht immer so dieses dämliche Power Rangers Ding, was sie heutzutage da durchziehen und alle zwei Wochen fällt ein neuer Primarch irgendwie wieder aus dem Warp raus.
Aber das ist aber auch wieder die Sache, wo ich immer, wenn ich sowas mal irgendwo lese, dann von wegen so, ja, guck mal, das ist ja so Faschismus verherrlichend, guckt euch das mal an, so, Leute, lest das mal bitte und versteht doch mal, was da geschrieben steht. Da steht doch in keiner Silbe, dass das geil ist. Also denkt doch
mal. Naja, also ich finde vor allen Dingen bei den Forge World Büchern und so ist es halt einfach so, dass es halt auch furchtbar beschrieben ist, ne? Ich glaube, da fehlt einigen Leuten einfach das eigene Gehirn, was das nicht richtig verknüpfen kann. Zu sagen, okay, wer irgendwie Säuglinge vom Altar klaut
und das Volk so manipuliert, dass sie denken, das wären jetzt die auserwählten Babys, dass das nichts Gutes ist, so, ne? Also, das ist, glaube ich, aber auch bei vielen, dass sie tatsächlich das Imperium als die Guten sehen, ne?
Ist dann aber auch wieder ganz schön mal dargestellt in Romanen wie Verheerung von Baal, ne? War das Verheerung, ja, oder? Ja. Wo dann der dieses Vater-Sohn-Ding da so thematisiert wird, dass das Imperium halt schon hart scheiße ist. Also aus der Sicht eines einzelnen imperialen Bürgers, der seinen Sohn, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, verliert. Also nicht verliert, dass er halt stirbt, aber dass er halt wirklich so stark verletzt wird bei dieser Aufnahmeprüfung, war das doch, dass er halt wirklich bleibende Hirnschäden davon getragen hat und dann wirklich nur noch so ein sabbernder Haufen Gemüse ist. So gesehen, jetzt überspitzt gesagt mal. Und
am Ende gibt es ja aber die Primaris-Pille.
Ja, natürlich, am Ende gibt es die Primaris-Pille, aber ich fand das echt ganz geil gemacht, weil sich dieser Vater, das ist auf mich hat er so einen leicht versoffenen...
Ja, so ein Farmer-Typ irgendwie, ne?
Der ist Kneipenwirt.
Kneipenwirt, genau.
Hat er oder Gastwirt auf jeden Fall. Kneipier auf jeden Fall. Der hart angepisst ist und richtig aus seiner Verzweiflung heraus und diese ganze Wut, die er in sich trägt, sich halt mit einem Blood Angel anlegt. Also dem wirklich sagt, du blöder Wichser, pass mal auf, was habt ihr mir angetan, was habt ihr meinem Sohn angetan und so, was soll die Scheiße? Und der legt sich mit dem Space Marine an. Als normaler imperialer Bürger.
Also auch der seinen Sohn quasi auch so verachtet die ganze Zeit, ne?
Ja, aber ungewollt. Ja. Er liebt ihn ja eigentlich. Ja. Aber das ist so dieses, er sieht ihn halt an und eigentlich, sein Sohn ist ja so ein gemeißelter Typ eigentlich. So von wegen so, oh, krass hier, der wird Anwärter für die
Blood Angels. Ja, genau. Und das hat ja auch alles funktioniert, die Implantate und sowas. Nur dann hat es irgendwo verkackt.
Die Prüfung,
und
dadurch die Endprüfung oder die Abschlussprüfung, sag ich jetzt mal sowas. Da er sich so stark irgendwie verletzt oder sowas, ist verunfallt auf jeden Fall. Und eigentlich liebt er seinen Sohn ja über alles. Er hat sich total gefreut, so, ey, der hat jetzt ein besseres Leben, wenn er Astartes wird und so weiter und so fort. Was ja auch total voll ist und so. Also, kann ich...
Voll geil. Psycho-indoktrinierter Kindersoldat. Ja, weiß ich nicht, das wünsche ich mir für meine Kinder. Ich
kann mir durchaus aber vorstellen, dass er das so sieht aus den Umständen.
Durch die imperiale Propaganda. Ne?
So, ja, genau. Halt, ne? Und dann passiert halt sowas und dann steht dieser kleine, drei Tage war tragende, dickbäuchige, verschwitzte Säufertyp, so stelle ich Einer von uns aus der Mitte, steht vorm Kiosk in seiner geilen
Urban Trinkhalle.
Bomberjacke, Onkel-T-Shirt.
Onkel-T-Shirt.
Und mit den Blood Angels an, der einfach nur fragt, hey, imperialer Bürger Nummer 1, du alter Arschkrampe, wo geht's hier zum Tempel?
Ja.
So, also ich finde es aber jetzt mal irgendwie komplett
schwach. Ach ja.
Komm mal her, komm du mal her. Nee, mal ohne Witz, jetzt wirklich mal Spaß beiseite. Fand ich in dem Roman richtig starke Passage.
Total. Ja, ist wie bei den Nightlords, ne? Wo die Mutter von Talos und seinem Bruder sozusagen, Söhne sind Astartes und will halt zu denen hin und die wird einfach totgetreten, weil sie die überhaupt nicht erkennen.
Ja,
ja. Ist super. Feierabend, ne? Also richtig stark.
Meine Lieblingspassage ganz kurz in Verheerung von Baal ist dieses, wo die Schlacht so anfängt, ne, und dann gibt's halt so Statusberichte und so, ja, an allen Fronten zivile Verluste bei einem absoluten Minimum, außer in dem Bereich, wo die Knights of Blood sitzen, ich weiß auch nicht, was da so los ist.
Einfach mal Kopf abgeschraubt, ausgetrunken.
Was steht da in dem, steht das genau so, ja, das steht genau so hier, Kopf abgeschraubt und
ausgesoffen.
Ausgesoffen.
Oh krass, die Flash Terror hauen ab, weil die Knights of Blood gekommen sind.
Einen Tag später liest es die Titelstory in der Bild. Besoffener Start ist, schrauben Bürger in den Kopf ab und saufen sie aus.
Ja, das ist echt eine solche, also große Lese- oder Hörempfehlung ist auf jeden Fall Verheerung von Baal. Richtig, richtig stark. Ja.
Bombe.
Die super.
Ja, Dennis, was hast du denn für einen Konflikt rausgesucht?
Oh, ich habe mir einen relativ Bekannten ausgesucht, und zwar die Siege of Wrax.
Hatten wir da nicht mal eine Folge drüber?
Das kann sein.
Ich meine auch, ja.
Also, und, darf ich einmal kurz meine persönliche Meinung zu Siege of Wrax sagen?
Hau auf.
Ist scheiße.
Mega geile Modelle damals rausgekommen. Wirklich, Renegade Militia und so, richtig stark. Aber also der Konflikt, wenn man sich damit auseinandersetzt, der ist wirklich ziemlich hohl.
Ja.
Diese Modelle stehen direkt hinter dir. Unnormal, aber sie stehen hinter dir. Einige von denen.
Ja, Renegade Militia habe ich auch noch ein paar.
Ganz groß. Ja, aber erzähl, da hatten wir mal eine Folge drüber, aber
ja, genau.
Also, red doch mal über die Rolle der Red Scorpions bei der ganzen
Zeit. Genau, deswegen fasse ich mich da kurz. Also nur mal ganz kurz, für die, die es nicht mehr so ganz im Kopf haben, Siege of Rex ist eine Belagerung, eine imperiale Belagerung einer Arsenalwelt, und zwar im Segmentum Obscurus, und zwar der Welt Rex. Und zwar fällt diese Welt in die Hände des Heretikers oder des heretischen Kardinals Xaphan. Der Planet wird daraufhin, wie gesagt, durch das Imperium belagert. Und der böse, böse Kardinal, der zieht halt jede Menge Warbands aus dem Eye of Terror an. Und daraufhin strömen halt auch immer mehr Space Marine Orden zu diesem Planeten. Und das führt halt dazu, dass dieser Planet im Prinzip in 2 bis 3 Schichten Blut gestrichen wird. Daraufhin gibt's halt eine groß angelegte Dämoneninvasion, weil sowas halt passiert, wenn so komplette planetare Bevölkerung geschlachtet werden.
Deshalb können wir zu Hause keine schönen Dinge haben.
Ja, genau, ne? Das ist im Prinzip wie bei Herr der Ringe, die Schlacht auf den Pelennor-Feldern, ne? Du hast halt auf der einen Seite kommen die einen, dann kommen die anderen, und dann kommen die einen wieder mit was Größerem, dann kommen die nächsten mit was Größerem, und am Ende kommt halt das Ordo Malleus mit Grey Knights, und der Planet fällt. Die Rolle der Red Scorpions ist zweierlei bei dieser großen Schlacht, und zwar einmal im Jahr 826 und dann wiederum im Jahr 830 M41. Im 826 helfen die Red Scorpions bei der Einnahme der Festung Rex, und zwar brechen die den Wall und nehmen halt diese Festung ein. Groß angelegte Aktion, und zwar kommen die mit, ich glaube, 4 Kompanien in einem Strike Cruiser. Oder 5 sogar. Muss ich nochmal nachgucken, aber das tut ja auch eigentlich nichts zur Sache. Und das zweite Mal, wo die dann, also, ne, dann geht die Schlacht aber trotzdem weiter. Und dann kommen die im Jahr 830 halt wieder unter, und diesmal auch unter der Führung, genau, das erste Mal, wo die kommen, ist es halt einfach irgend so ein Kompaniekommander, und das zweite Mal, wo die halt wiederkommen, unter der Führung von Commander Ortis, der dieses Mal 4 Kompanien selber anführt, und die vitale Saint Leonis Tor einnimmt, zum wiederholten Mal, und dann auch hält gegen einen riesigen Haufen Chaos Space Marines, Mutanten und Dämonen. Und ja, das ist dann halt auch letztendlich so eine der wichtigen, vitalen Schlachten in dieser Belagerung, die letztendlich dazu führt, dass dieser komplett vernichtete ehemals Arsenalplanet wieder befriedet wird und dem Imperium wieder eingegliedert werden kann. Ein rauchendes Häufchen Asche.
Ja, und Chaos finden die Red Scorpion halt auch so richtig, richtig scheiße.
Mhm.
Da können die so überhaupt nicht drauf.
Da muss man natürlich immer ein bisschen dann intervenieren.
Ja, ja, also klar finden Space Marines das Chaos alles scheiße, also außer die Chaos Space Marines. Aber die finden es so richtig scheiße. Und die Exorzists, aber.
Und die Exorzists.
Aber die Red Scorpions finden es nochmal extra scheiße.
Mhm. Die haben ja so ihre Probleme mit.
Ja. Ja. Aber die Red Scorpions finden auch die Exorcists auch relativ scheiße. Dazu aber auch viel später mal.
Später mehr. Oh ja, ich habe gerade so eine Deathwatch Kurzgeschichte gelesen, wo auch der liebe Siron mitspielt, dieser melancholisch frustrierte Lamentas Cybot. Und da ist auch ein Exorzist in der Deathwatch-Clique. Und der Psioniker kann halt von allen die Seelen lesen, außer von dem. Das ist auch super.
Oh.
Weil er halt keine hat.
Oh.
Ja, richtig gut. Und das ist auch richtig cool bei dem Deathwatch-Team in dem Buch. Exhumed heißt das. Und da ist ein Ultramarine bei, und der wird die ganze Zeit als das größte Arschloch von allen beschrieben, ne? Also das ist halt so der doppeltes Spiel treibt und halt der blöde Wichser, also aus der Gruppe, finde ich richtig, richtig gut.
Ist das ein Buch oder wo ist das? Wo ich, okay.
Ultramarines, wie es
sich gehört. Es ist ein E-Book. Ich habe mir jetzt so ein E-Book vom großen Online-Versandhaus gekauft und super.
Großen Online-Versandhaus.
mit K anhört mit
Ignatio Solarion heißt der Ultramarine. Auch schon ein richtiger Arschmann.
Ignatio Solarion, das ist immer mein Name.
Solarium. klingt wie ein Arschloch, ja.
So orange gebräunte Haut.
Orange, alles weißes Lächeln.
Ignatium Solarion, kommst du mal bitte zu die Mama.
So heißen nur Arschlöcher.
Ja.
Ah, oh. Super. Das war's? Oder hast du noch dem was hinzuzufügen, Dennis?
Also mit Rex bin ich durch.
Mit Rex bist du durch? Das war doch auch der Konflikt, wo es so krass Artilleriefeuer gab, ne?
Ja, da gab es richtig Artilleriefeuer. Immer Bodenoffensive. Artilleriefeuer.
Das kommt gerade wieder.
Das war eine Erfahrung
für sich. Die Einschläge kommen eher.
Sehr einseitiges Skript auf jeden Fall.
Das war aber gut. Haben wir nicht da irgendwie sogar ein Trickspiel rausgekriegt?
Ja, ich glaube schon. Irgendwas schlimme Dinge passiert. Aber das ist der Grund, warum sich wahrscheinlich der liebe Ortis beim Butterboar so gut etablieren konnte am Anfang.
Ja. Ach ja, genau.
Mein Name ist Ortis, ich kenne mich vielleicht aus Filmen wie Siege of Rex.
Ich habe doch noch was vergessen.
Aus Bodenoffensiven wie Siege of Rex.
Just saying. Also zum einen natürlich konnten die Red Scorpions durch beide Einsätze da enormen Ruhm anhäufen. Ne? Deswegen wahrscheinlich dann halt auch als sehr angesehener Supercommander dann Oberbefehlshaber beim Badab-Kreuzzug. Und in beiden Einsätzen der Red Scorpions konnte sich in besonderem Maße ein Veteranen-Sergeant namens Carib Cullen hervortun, der später noch Großes leisten wird.
Ja, da war die Karriereleiter auf jeden Fall noch nicht vorbei.
Gut, dann ja, super. Dann würde ich mal weitermachen und zwar mit dem Thema Second Battle of Sagan. Zu finden im Imperial Armor Nummer 9. Das ist ja der erste Band, der den Badab-Konflikt behandelt. Und das war eine Schlacht während des Badab-Konflikts, deren Startschuss 330-908 M41 fiel.
Das ist, behandeln wir also eh noch.
Das wird eh noch behandelt. Soll ich es dann weglassen?
Nö, mach ruhig.
War ja nur. Und 904 M41 fiel eines der bedeutsamsten Systeme der Mahlstromzone in die Hand der Sezessionisten. Da man dies nicht einfach so stehen lassen konnte, stammten die Loyalisten die bisher größte Streitmacht des Krieges aus dem Boden, bestehend aus Red Scorpions, Raptors, Fire Angels, Nova Marines, Salamanders und Exorcists. Haben wir vielleicht auch schon mal erwähnt vorhin so, ne? Also die.
Nö, diese, also wir sind auch die zwei Jahre
Freunde.
Oder
Freunde.
Ach so, ja, ja.
Meine ich. So, ne, dass halt dann da auch die Nova Marines dabei sind. Und ein schieres Gemetzel tobte zu beiden, und zu beiden Seiten wurde sich absolut gar nichts geschenkt halt. Und der Kampfeseifer der Sezessionisten war quasi grenzenlos, weil da ging es dann auch schon um richtig was nach so einer Übermacht, also feindlichen Übermacht.
Ja, ja, 908 war sowieso ein ziemlich heftiges Jahr in dem
Konflikt. Das war ein richtig heftiges Jahr. Und die Astral Claws versuchten sogar auf Sagan 3 zum Ende des Kampfes Virusbomben im großen Ausmaß einzusetzen, um den Planeten gänzlich unbrauchbar zu machen. Das finde ich geil, unbrauchbar zu machen. Das ist so richtig schön wegrationalisiert, dieser Begriff. Wir machen das jetzt mal unbrauchbar. Also, wir löschen hier alles aus, wir machen es unbrauchbar.
Schön. Ja, vor allen Dingen, ich meine, es besteht ja die Möglichkeit, so einen Planeten nach einer Säuberung zum Beispiel wieder zu neu zu besiedeln oder sowas. Aber wenn der wirklich unbrauchbar ist, dann war es das, ja, ne?
Unbrauchbar klingt ein bisschen wie Tyranniden-Invasion, also dass sogar die Atmosphäre weg ist. Das ist ja bei zum Beispiel diesen Virusbomben, wie Horus sie einsetzt in der Horus Heresy, ist es ja so, dass einfach alles Organische verbrennt, aber du dann sozusagen mit Hilfe des Mechanikums sozusagen das Ding wieder von null starten irgendwie kannst.
Genau.
Da werden wieder Bakterien angesiedelt und.
Einfach auf Werkseinstellung zurück.
Genau, und sozusagen. Aber die Atmosphäre ist ja noch da.
Einmal Stecker ziehen wieder rein.
Ja. Haben sie versucht an aus.
Versucht an aus, Stecker rein, geht nicht.
Hat bei Eastwand 3 nicht geklappt, nein.
Nee, nicht so ganz. Also heldenhaft, aber geprägt von starken Verlusten in den eigenen Reihen, konnten die Fire Angels in Astral Claws allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil Fire Angels stehen bei mir mittlerweile sehr hoch im Kurs. Finde ich ziemlich cool, den Verein. Und ja, man verzeichnete ab diesem Zeitpunkt die höchsten Verluste, die es bisher in einer Schlacht gegeben haben soll. Im Badab-Konflikt. So habe ich das jetzt verstanden, beziehungsweise ja in einer Schlacht, wo halt ja Space Marines gegen Space Marines kämpfen. Also die höchsten Verlustzahlen an Space Marines einfach, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl es sind ja trotzdem Astartes. Ne? Und ja, außerdem büßten die Sezessionisten einige ihrer wichtigsten Kriegsschiffe ein. Und dies hatte dann zur Folge, dass die Loyalisten die Kontrolle über die wichtigsten Warp-Routen im Kriegsgebiet zurückerlangen konnten. Ebenso ermöglichte dieser grandiose Sieg der Loyalisten dann den ja, Startschuss beziehungsweise die Rückeroberung des Endymion-Clusters zu starten. Also generell ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde. Das ist einmal so ganz kurz abgerissen. Die Second Battle of Sagan Story finde ich persönlich sehr geil, weil das bringt so das... Da ist so viel Input einfach nur in diesem einen Event drin, finde ich. Das ist schon ziemlich, ziemlich mächtig. Also sehr cool. Das ist die Schlacht oder der Konflikt, den ich da in unsere Runde mitgebracht habe.
Ja.
Also Konflikt der Red Scorpions.
Nice. Da kommen wir bestimmt aber auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Aber da sind wir noch nicht ganz. Ja, Spoiler-Alarm. Ja, das war es soweit heute von uns. Wir kommen jetzt gleich noch zur Playlist und die nächsten Folgen werden sich wahrscheinlich um irgendwelche Astartes-Orden drehen, die jetzt immer mal angesagt wurden, weil jetzt ist es tatsächlich in den Badab-Büchern auch so, dass die immer wieder mal so rausgepickt werden und irgendwas.
Ich habe noch die Releases.
Hm? Ah, was? Stimmt. Dann reden wir jetzt natürlich über die Games Workshop Releases von Red Scorpions. Wir haben es immer schon mal gesagt. Es gab 1991 die ersten Transfer-Sheets von Red Scorpions, als sie einfach noch so überhaupt gar keine Lore hatten. Aber in Common & Conquer-Manier hat sich Games Workshop wahrscheinlich gedacht, irgendwas mit Skorpion ist immer cool. Und ja, hat sich ja auch irgendwie durchgesetzt, hat sich ja bewahrheitet, ne? Skorpion, cool.
Ja, ist bis heute nicht anders, ne? Immer ja, gut. Ist
cool. Skorpion-Tattoos finde ich auch richtig geil. Ich habe letztens mit so einem Maurerfrau gearbeitet. Der hatte irgendwie 7 Skorpion-Tattoos und die waren sich sogar alle relativ ähnlich. Das war komisch.
7-mal das Gleiche untereinander, das wäre cool.
Ja, ich meine, am Ende ist ein Skorpion ein Skorpion, ne? So. Da erfindest du das Rad nicht mit neu, ne?
Ja, kannst auch einen Tribal-Skorpion kann man machen.
Also diese IBAN hier. Ja. So ganz schwarze Borneo-Tribal-Skorpion ist eigentlich ziemlich geil sogar, ne? Aber.
Ja, ist richtig, richtig geil.
Ja, passt. Aber wenn du einen Skorpion-Fimmel hast, dann hast du ja meistens tatsächlich wirklich einfach nur 15 Mal den gleichen Skorpion irgendwo.
Aber
kennt ihr noch Mr. Cool Eyes?
Auf Baustellen Bauarbeiter nur in Unterhemd arbeiten und dann siehst du ja viele grausige Tattoos. Ich glaube, da fehlt den Leuten auch so ein bisschen die eigene Kreativität ganz oft.
Der sieht so ein bisschen nach 2 Kisten Bier, eine Flasche Köln und ich war auf dem Dom aus.
Manchmal. Ich finde sowas aber auch irgendwie geil. Ich meine, schon so, ich sag mal, so dieser richtige Oldschool-Kram halt, ne, bevor Oldschool, so Sailor Jerry Oldschool dann cool wurde, ne, so hier so der typische, hier, ich hab mir früher immer so einen Indianer tätowieren lassen, finde ich mega. Also hat ja schon seinen Charme, ne.
Voll, also ich bin ja auch mega Fan davon, als Tätowieren noch so ein bisschen asozialer war, ne, wo immer auf dem Convention Flyer irgendein Pornosternchen war und sowas. Das, ja, jo, das, die dieses Tage ganze. Kunstdingen, ja, wie Aquarell und, ne, Geometrie finde ich auch irgendwie scheiße.
Die Zeiten, wo du noch irgendwie auf eine Convention gegangen bist und dann gab es irgendwie alle 20 Minuten irgendwie eine Striptease-Show und ein Typ, der mit Alligatoren jongliert hat oder so, das ist vorbei. Ne? Aber
mehr wie so ein Wanderzirkus aus den 20er Jahren.
Ja, ja. Ich war voll. Früher mal auf einer, da wurde auf der Bühne wurde tätowiert, also live tätowiert. An sich ist das ja irgendwie, keine Ahnung, das ist ja nichts.
Das ist ja Convention.
Tolles, so sag ich jetzt mal, dass da irgendwie hunderte Leute irgendwie stehen und, also beziehungsweise, die sehen dir zigtausend oder hunderte Leute irgendwie sowas beim Tätowieren irgendwie zu. Also das wurde alles gewürzt mit so einem sehr, sehr geil inszenierten Auftritt von den Klingons. Psychobilly Band, André kennt die.
Auf jeden Fall unhygienisch.
Ja, ja.
Das ja, wirklich. Da hätte ich Probleme mit gehabt.
Ey, das war eine wilde Nummer und die haben halt voll ihr komplettes Programm.
Oh Gott.
Stell dir mal vor, du liegst da, du kriegst die Rippen tätowiert, du hast die schlimmste Zeit deines Lebens und hörst du die ganze Zeit im Hintergrund, Opa,
Opa! Der Glatzkopf, wenn der jetzt in ganzen Piercings, der im Einrad gefahren ist und jongliert hat.
Shakes.
Ja, genau. Der ist halt auf dem Einrad jonglierenderweise da vorbeigefahren, direkt vor seiner Nase die ganze Zeit. Und ich denke mir auch so, Alter.
Ja.
Alter.
Finde ich gut.
Das hatte noch so einen Unterhaltungsfaktor so ein bisschen halt. Ne? Ich habe nur darauf gewartet, dass das irgendeiner auf diese Liege drauffällt oder sowas. Oder den Tätowierer
irgendwie geil, am Schwertschlucken so raufgefallen.
Boah. Wie heißt noch? Wie heißt noch der Sänger von Klingons noch?
Titch.
Titch. Stell dir mal vor, irgendwie mit seinem geilen Schaum vorm Mund spuckt, der dir irgendwie aufs Tattoo
wäre. Super. Hepatitis gab es gratis dazu. Finde ich gut.
Mir wächst ein Stierkopf aus dem Rücken. Ist das normal? Ja.
Ja, ist okay.
Passiert öfter.
Ja, wir wollten über GW-Releases zu Red Scorpions sprechen. Wahnsinnig viele tolle Sachen.
Ja, gab es. Also als ich mich damit nochmal beschäftigt habe, was jetzt alles rausgekommen war, weil ich hatte es nicht mehr alles im Kopf, ist mir ein bisschen schwermütig geworden, weil wirklich, wirklich schöne Sachen, die Forge World damals rausgebracht hat, für sehr kurze Zeit, manche Sachen für wirklich extrem kurze Zeit. Spoiler jetzt schon mal für alle, die jetzt auf die Forge World-Seite gehen und gucken, davon gibt's nichts mehr offiziell zu kaufen. Gar nichts mehr. Aber es lohnt sich, bis zum Ende weiterzuhören, weil es gibt trotzdem noch Möglichkeiten, an die Sachen ranzukommen. Abseits von eBay. So. Also, wie wir vorhin schon mal gesagt haben.
Ich würde kurz mal was einbringen. Der eine oder andere wird es vielleicht schon mal gehört haben. Dennis, Vorsicht.
Vorsicht. Vorsicht. Wir dürfen uns hier in keine illegalen Bereiche begeben.
Wir sollten vielleicht überlegen, ob das sinnvoll ist, sowas zu droppen.
Ich kann es immer noch rausschneiden. Sag, was du möchtest.
Okay. Ach so, ja. Ich werde vorsichtig sein.
Warst du jetzt schon nicht mehr, aber mach ich weiter so. Alles gut.
Nee, ich rufe hier nicht zu Straftaten auf, ne? In gar keiner Form. Also ich finde auch nicht, dass man das machen sollte. Ne? Also sich nach Drittherstellern oder sowas umgucken. Aber es gibt sie. Und was? Davor will ich und davor will ich warnen. So, also, aber erstmal, um euch mal ein bisschen das Maul wässrig zu machen. Also wie wir vorhin schon hatten, 91 kamen die ersten Red Scorpions Decals raus. Dann kam eine ganze Zeit lang nix. Und dann fing tatsächlich Games Workshop an, beziehungsweise Forge World, in Kleinst- oder Kleinserie, ja, diese ganzen Named Characters und so ein paar spezielle Einheiten aus ihren Imperial Armor Büchern rauszubringen. Leider sind nie alle davon gekommen, was ich ein bisschen schade finde, weil, ja, die haben ja irgendwie alles, für alles Regeln gemacht. Auf der anderen Seite haben die halt auch immer gepusht, ja auch mit ihren Model Masterclass Büchern und so, halt auch Sachen selber zu bauen und umzubauen und zu kitbashen und so. Wiederum, also ein zweischneidiges Schwert, sage ich jetzt mal. Allem voran natürlich kam Carib Kallen, einmal in seiner Terminator-Rüstung mit Helm und ohne Helm. Und dann einmal als Carib Kallen the Risen in einer Leviathan Dreadnought Rüstung. Wunderschöne Modelle, beide. Also selbst der Terminator Carib Kallen wirkt nicht so unterproportioniert wie alle anderen Forge World Sachen aus der Zeit. Wunderschön. Dann brachten die einmal als Squad den Severin Loth. Das ist der Skriptor Chief, Lord. Chief Librarian der Red Scorpions, einer der größten Skriptoren seiner Zeit, natürlich sind die ja immer, und der kam mit einer Ehrengarde aus Veteranen, zwei Typen, die richtig geile, so riesige Zweihand-E-Äxte dabei haben, einen Typen mit Bolter und einen Bannerträger. Hab ich damals auch, also wo es die noch gab, habe ich die mal für relativ kleines Geld auf eBay geschossen. Ich will gar nicht wissen, was man da jetzt für bezahlt. Also ich bin letztens mal angeschrieben worden von jemandem, der gefragt hatte, ob ich für meinen Carib Kallen Umbau, ob ich da Originalteile verwendet hätte. Und dann habe ich gesagt, so, nee, nur für den Luft-Huron. Und ich habe den Huron ja schon für über den Lutz bekommen. Der hatte den von Taschengelddieb, ich glaube für 40 Euro oder so hat er gekostet, ne? Und den Carib Kallen, den kriegst du also im Original nicht für das Geld. Wenn du den bei eBay kriegst für 50, 60 Euro, wenn du Glück hast, dann ist das schon gut. Und da rede ich jetzt halt nur von dem Terminator-Modell. Komplett irre. Ja, dann brachten die raus, ja, einmal diese Brass Etchings, ne, für um die halt irgendwie irgendwo drauf zu kleben. Wie gesagt, ich kam noch nie mit klar, habe mir da mehrere Modelle mit versaut, weil auch diese Reliefs auf diesen Etchings sind nicht irgendwie für mich erhaben genug, als ich da vernünftig mit malen könnte oder da drauf malen könnte. Abgesehen davon ist das dieses Messing ja so hoch poliert, da hat bei mir auch nie wirklich was gehalten. Dann brachten die mal raus ein Set Vanguard Veterans. Ein Fünfertrupp war das in Mark 5 mit Sprungmodulen. Wunderschön. Und einmal Veterans with Veteran Sergeant. Das waren aber auch nur dann das Equipment für die. Das kam einmal so raus. Und dann, als später von Games Workshop die Mark 4er aus Plastik rauskam, gab es die nochmal im Bundle. Haben auch, was hat uns gekostet? 45 Pfund. Also auch nicht gerade wenig. Und dann kam ja noch, wie gesagt, der Land Raider Helios, den hatten wir ja vorhin schon. Den gibt's natürlich auch nicht mehr. Und dann haben die, da war im Prinzip diese ganze Badab-Serie, die rausgebracht haben. Also die hatten ja noch für die Carcharodons den Ordensmeister gebracht und halt
Minotaurs.
Ja, genau. Für die auch, da hatten sie ja sogar zwei gebracht, ne? Einmal den, ja. Chaplin. Also da kamen halt so ein paar Sachen. Und dann war das alles vorbei und dann haben sie noch mal so eine Vignette rausgebracht, so ein kleines, so ein Mini-Diorama mit den neuen, genau, das war dann der neue Chapter Master, nachdem Carib Cullen dann in seinem Dreadnought-Anzug saß. Und zwar war das Lord Regent Kazan Sabius. Einer der, also ein Space Marine in sehr aufwendiger Rüstung mit einem einhändigen Energieschwert und sein Bannerträger Karagon. Die Modelle, die kamen zu einer Zeit, da hatte, ich meine, die sind schon nicht mehr von Hand, sondern am Computer modelliert worden und gedruckt. Das waren, glaube ich, somit die ersten Sachen, die von Forge World gedruckt wurden. Nicht ganz so scheußlich. Das sind eigentlich überhaupt nicht scheußliche Modelle, aber wieder ein bisschen, ja, wie alle Forge World Sachen, so ein bisschen untermodelliert oder unter skaliert. Aber nicht, also das Scheußlichste, was zu der Zeit herauskam, war dieser von den, wie heißen sie nochmal?
Blood Ravens.
Gabriel aus dem Blood Ravens Spiel, ja, genau,
Gabriel Angels, das ist boah. Ja. Also, richtig. Aber meistens die Gesichter, ne? Also wirklich, da hat Forge World, da weiß ich auch nicht, was da teilweise los ist. Manchmal richtig geile Sachen, bei anderen Sachen, auch hier Loken gegen Abaddon, dieses Diorama. Alter, wie Loken aussieht. Boah, das ist ja wohl der heroische Charakter überhaupt in den ersten Büchern. Und der sieht einfach aus, also.
Das ist schon ziemlich ein Plattkopf, ne?
Ich besetze in so einer Rolle doch nicht Martin Semmelrogge. Also.
Für die Stimme ja.
Unbedingt.
Also Martin Semmelrogge, ich habe die Tage noch mal mit den Kindern Dschungelbuch geguckt, da spielt. Ah, Entschuldigung, nicht mal. Ich habe jetzt gerade Martin Semmelrogge. Ja, doch, der sieht ja wirklich aus wie Martin Semmelrogge. Ich habe den gerade mit, wie heißt der? Der Blonde, dieser Hells Angels Fan.
Ben Becker,
genau. Ja,
der hat doch bei den Onkels Stimme. Mal, der hat bei den Onkels mal so eine, der hat dann die Bühneneröffnungsrede gehalten.
Was nicht so halb so Möbel gekostet irgendwie?
Richtig geil. Richtig geil, würde ich auch machen, sofort.
Meine Güte.
Was kommt raus, irgendwie Gonzo oder so, einer von den eher unscheinbaren Charakteren der bösen Onkels, mega Fan von dem Podcast, outet sich irgendwann und fragt uns so, ey, wir spielen eine Show und so, wollt ihr nicht irgendwie die Eröffnungsrede machen? Das wäre so witzig.
Ihr dürft sagen, was ihr wollt. Ihr dürft sagen,
ihr redet immer so ehrlich und offen über uns. Eigentlich. Ich bin ja auch großer Fan. Ich kann mich dagegen nicht sträuben.
Klasse Truppe auf jeden Fall.
Ja. Ich nicht, ich finde die schon kacke. Also ich meine,
Alter, du musst Fan, immer, ich finde die kacke. Ich habe mir letztens neuere Interviews mit denen angeguckt. Na, Alter, das ist so heftig, Mann.
Hast du eigentlich gesehen, wo Kevin Russell mit seinem Buch da präsentiert?
Ja, also, Kevin Russell bringt eine Biografie raus übrigens. Hat Grabowski mich drauf gebracht.
Ja.
Wundervoll. Gibt's eine ganze Instagram-Account zu
Das ist wirklich ganz großes Kino.
Also, das Ankündigungsvideo ist richtig Premium. Das ist richtig Premium.
Ich möchte auch, woher kommen die nochmal, aus welcher Stadt?
Frankfurt.
Frankfurt, ne? Da müsste, aber das würde auch zu Frankfurts Image ein bisschen passen. So lebensgroße böse Onkels Messingstatue direkt am Hauptbahnhof. So ein riesen Denkmal einfach.
Aber komplett gegossen.
Weil wer außer Haftbefehl hat da mehr für diese Stadt getan?
Ich zum Beispiel. Weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall, Ben Becker würde ich jederzeit gerne als Voice Actor für Space Marines hören, fände ich ganz fantastisch. Und doch Martin Semmelrogge würde ich gerne als Space Marine sehen.
Das und Kevin Russell für Angeron.
Ich hätte gerne so 5 illustre Gesellen, unter anderem Martin Semmelrogge, Ralf Richter,
Kevin Russell.
Nee, ja, vielleicht mein Weg.
Atze von Troopers.
Genau, die dann zu unserem nächsten Jubiläum. Ohne Anmeldung natürlich, eine komplette Folge, also ein Skript halt, besprechen von uns.
Ja.
Das wird halt hochgeladen, aber ohne.
Die stellen sich dann mit unserem Pseudonym vor, Fanta Sandy.
Das wäre doch richtig geil.
Dennis mit einem N.
Jetzt mal ernsthaft, ich finde das richtig witzig.
Ja, finde ich gut.
Oder?
Finde ich gut. Ja. Also Gunther Gabriel, den hätte man auf jeden Fall noch. Ja. Naja. Und auf jeden Fall, um hier dieses Trauerspiel, wie gesagt, gab's halt alle für relativ kurze Zeit, diese Modelle. Viel zu kurz, wunderschönes Zeug. Allein an Bits ist das ein extrem hoher Wert. Ne? Also wenn man leider, wie gesagt, alle Beine und so, das sind halt alles so Zahnstochermodellierungen, aber der ganze Rest ist super geil, wenn man die irgendwie in die Finger bekommt. Da habe ich ja gesehen, dass unsere Freunde aus der Ukraine, Tortuga Bay, die haben ja jetzt auch ganz neue Körper modelliert, ne? Jede Menge. Und die sehen ja tatsächlich aus.
Nein.
Also da muss man im Prinzip nur noch die teuren Games Workshop Köpfe und Arme dran kleben. Dann hat man da prima True Scale Red Scorpions.
Das ist ja ein Ding, ob das Zufall war.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
Ja, Wahnsinn.
Solange müsst ihr euch echt sponsern lassen. Tortuga Bay.
Ja.
Würde ich. Nein. Aber ich meine, ich hab gestern noch mit dem Typen geschrieben, wie heißt er noch? Name vergessen.
Heinrich.
Ja.
Heinrich, genau. Das ist ja echt ein guter, ne? Und ich meine, die werden da halt teilweise täglich noch mit Raketen beschossen und finden immer noch Zeit da. Fleißig zu designen, zu gießen und zu gießen vor allen Dingen und noch nett zu schreiben mit einem. Ne? Das sind gute Leute. Wenn man die dann durch unterstützen kann, dass man da vielleicht hier und da ein bisschen, ey, die haben einen Patreon, ne? Oder kauft halt einfach bei denen richtig, richtig schöne, knackig gegossene und modellierte Körper für
ja, ich habe auch letztens einen auf der Baustelle getroffen, der meinte auch, da ist gar kein Krieg.
In der Ukraine?
Ja.
Ja, dann... dann habe ich
dann ist gemacht. Ja alles in Butter.
Also, dann ist ja alles sehr gut. Nee, also ich will ja eh nicht, wie gesagt, ich will ja auch niemanden hier irgendwie dazu anhalten. Irgendwie, ich weiß nicht, ob sowas eine Straftat ist, wenn man sowas hier kauft oder so. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Tut das nicht. Aber wenn, kauft bei denen nicht.
Nicht. Sehr schön.
So, das war's von mir. Ich bin Santa und.
Ja, stark. Ich habe heute meine Gehirnhälfte geteilt. Wollen wir zur Playlist rüberrutschen?
Gerne.
Ich habe auch eine richtig gute.
Dann hau mal raus.
Weil es mich wirklich schockiert. Es ist jetzt ja gerade der Barbie-Film in die Kinos gekommen.
Oha.
Klaus Barbie sein Leben. Nein, es ist gerade der Barbie-Film in die Kinos gekommen. Und ich finde, die haben da die größte Chance versäumt, die sie hatten. Aqua hat nicht den Soundtrack gemacht.
Aua.
Wie kann man das verkacken? Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie dieser Film qualitativ ist, aber also du hast Aqua, die ja quasi den Barbie-Song gemacht haben, ne?
Aber das, wurde der nicht jetzt gecovert von aktuellen Popstars?
Ist das so?
Ich weiß nicht wer. Ich bin da nicht drin.
Ist das aber in dem Soundtrack?
Mich,
ihr macht jetzt mal eure Songwünsche. Ich packe auf jeden Fall Aqua von Barbie. Ich mache Barbie Girl von Aqua drauf. Und ich werde jetzt mal kurz googeln, was das
damit auf Google mal los.
Also ich habe mir gedacht...
Paul für Unwahrheit verbreitet.
es ist sehr simpel, aber ich dachte mir, die Loyalisten bringen jetzt frischen Wind in den Butterboard. Und deswegen wünsche ich mir von Scorpions Wind of Change.
Ich geil. Oh, Scorpions vor allen Dingen. Scorpions und Wind of Change. Toll.
Scorpions hätte ich mir auch gewünscht. Vorhin noch.
Die einzigen Band mit Scorpions im Namen, ne?
Oder? Ne? Ich hätte mir Rock You Like a Hurricane gewünscht.
Ja, geil.
Weil das halt ziemlich geil ist.
Oh ja.
Und ich glaube, ich mache zwei Songwünsche. So, das finde ich ganz gut. Also Rock You Like a Hurricane von Scorpions. Und als ich vorhin meinte, dass ich spontan meinen Wunsch geändert habe, als wir über den Panzer gesprochen haben, Friedenspanzer von Die Ärzte.
Geil.
In Bezug Boah. Auf diesen supergeilen Worldwide-mäßigen Land Raider mit seinem Gotteshammer. War das Gotteshammer? Nee, Gotthammer?
Gotthammer.
Gotthammer.
Also, ich muss einmal sagen, dass Nicki Minaj hat einen Song auf dem Soundtrack, der Barbie World heißt. Das ist aber nicht der, das ist kein Cover von dem Aqua-Song.
Nicki Minaj.
Okay, ich habe Quatsch erzählt.
Unwahrheiten, Paul, Unwahrheiten.
Ey, egal. Ja. Dafür haben wir jetzt über Nicki Minaj geredet, ist doch gut.
Egal. Ja.
So, dann hätte ich gerne ein bisschen was, einen etwas ruhigeren Song. Und zwar in Gedenken an die armen Leute vom Planeten, wie hieß er noch? Sakristan, die ja. durch das Plasma-Bombardement blinded by the lights waren von The Streets, bitte.
Oh, Alter. Aber dann bitte, nimm bitte das Cover von Feuerschwanz.
Ist das nein. Ein alter Rockband?
Ja.
Nee, oder ich hasse mit der alter Rock.
Das aktuelle Album von Finch gehört und da ist tatsächlich der hat ein Feature mit Saltatio Mortis gemacht. Das ist quasi 90er Jahre Techno mit Rap und Mittelalter-Rock. Alles in einem Song.
Oh, das ist,
die Hölle vorweggenommen.
Nee, ich muss auch immer, wenn in der Playlist Bück dich Fee kommt, muss ich immer skippen. Ich find's so schlimm. Dann denken Leute so, ja, du machst doch Mittelalter, du hörst doch sowas. Nein, nein.
Das war Nico.
Ich wurde angeschrieben, von wegen so, hey, tun dir auch so Mittelalter-Märkte.
Ja. Oder was soll eigentlich immer das Onkelsgebäsche? Ihr müsst zwischen den Zeilen lesen.
Also André meint alles genauso, wie er sagt.
Ich meine das alles genauso, wie ich sage.
Ja, genau. Zwischen den Zeilen ist nämlich noch mehr Abneigung.
Das
ist
eine True Story und das hält er immer hoch, wenn er sowas sagt. Ja. Das seht ihr ja halt nur nicht mit euren Ohren.
Ja. Also bitte kein Mittelalter Rock, ich möchte The Streets haben.
Ja, okay. Mittelalter Rock für Dennis.
Gut. Danke.
Dann entlassen wir euch jetzt in die Nacht und wir gucken jetzt mal, was Danny und Tom von den alltagsphilosophischen Weisheiten, wo sie zu finden sind, heute noch so machen.
Genau, wo sie heute zu finden sind.
Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Peace.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Malstrom-Komplex.